When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? Wir besprechen heute passend The Witcher. Mit mir hier unsere Magierin. Das ist Robert Krüger.
Alter Daus, was kommt heraus?
Okay. Und der Hexenmeister, das ist Christoph Perner.
Fuck. Ja, und unser Zwerg ist Stefan Giesbert.
Ich glaube, Bob, wir leben in einem anderen Märchen als der Christoph.
Ich glaube, ich auch. Das war ein relativer Kontrast, würde ich sagen.
Ja. Wir sind eher in der Disney-Version gelandet, während der Christoph irgendwie in der Marvel-Welt oder wie auch immer.
Also, ich hatte so an die Hexe aus Für Hund und Katz ist auch noch Platz gedacht, wenn meine Tochter dauernd guckt. Aber ja.
Stefan, in der Marvel-Welt ist nicht ganz, eher in der DC-Welt. Aber den Grund nenne ich noch.
Okay. Gut. Aber jetzt geht's um The Witcher. Worum geht's?
The Witcher ist eine Netflix-Serie, eine Verfilmung einer Buchserie und auch einer Videospielserie. Und es handelt von einem Hexen, also von einem Hexer, und spielt in einer Fantasy-Welt mit den üblichen Fantasy-Versatzstücken, um nicht zu sagen klischeehaft übertriebenen Fantasy-Ersatzstücken.
Drachen, Prinzessinnen, Könige?
Genau, Elfen, Triaden, Zwerge, Faune, was das Herz begehrt, ja. Oh. Alles dabei. Und die Story ist grob, es ist ein großer Kontinent mit konkurrierenden Königreichen und jedem König oder wichtigen, einflussreichen Politiker, sage ich mal, ist ein Magier oder eine Magierin zur Seite gestellt von einer Magierbruderschaft und die lenken so ein bisschen die Geschicke. Und eins dieser Königreiche macht sich gerade auf, den ganzen Kontinent zu unterwerfen mit Feuer, Schwert und Magie. Und ja, in diesem Dunstkreis dreht sich es eben sowohl um unseren Hexer, Geralt of Rivia, als auch um eine Magierin, eine sehr mächtige, eine junge, und eine sehr junge Prinzessin, also ein heranwachsendes Mädchen, die aber auch so einen Elfenhintergrund hat und ja. Charakterisierend ist neben dieser Fantasy- Kulisse, könnte man sagen, ist so ein gewisser Humor und Augenzwinkern, schon auch recht deutliche Brutalität und Zeitsprünge, beziehungsweise Zeitachsen, verschiedene Zeitachsen, die miteinander verwoben sind. Mhm. Ja, was es nicht zwingend sofort zugänglich macht, aber darüber gleich mehr.
Okay. Das basiert auch auf diesem Spiel, also das ist so das Einzige, was ich so aus der Witcher-Serie gehört habe. Also ich habe es selber nicht gespielt. Hast du da irgendwas von gespielt oder mal gesehen oder Trailer?
Ich habe nichts gespielt. Ich weiß so ein bisschen Trivia darüber, weil ich es damals mitbekommen habe. Das Spiel war ja, also das Spiel basierte lose auf den Büchern. Die Bücher sind so von aus den 90ern, ich glaube von Anfang der 90er ging es damit los. Eine Serie, eine relativ erfolgreiche. Und die Serie basiert eher auf den Büchern und die Videospielreihe, die spielte auch ein bisschen zu einer anderen Zeit, also sie spielte noch später. Und wofür die Videospielreihe bekannt war, ist einmal, dass es eben sehr gut zugängliches und auch nicht mit Gewalt sparendes Action-Adventure war und dass Sexualität und die Darstellung von Sexualität eine gewisse Rolle gespielt hat. Also der Hexer war eben nicht nur mit dem Schwert, sondern eben auch mit dem Schwert begabt. Und Das, also von ja, genau, so Humor ist das. Von God of War kennt man das ja auch ein bisschen. Da gibt's ja in jedem God of War gibt's ja so einen so ein Nebenraum, den man finden muss, aber nicht, also an dem kann man auch vorbeilaufen. Es ist immer so ein, ja, es ist wie so ein Easter Egg im Endeffekt versteckt, wo dann eben auch Sex dargestellt wird. Allerdings ja auch so, dass die Amerikaner es halt auch ertragen können, ne? Und das hat halt The Witcher vielleicht aufgegriffen oder weitergeführt oder wie auch immer. Also es ist, dafür war es so ein bisschen bekannt oder in aller Munde.
Okay. Das ist in Polen entwickelt, habe ich jetzt gerade gesehen.
Ja, genau. Das ist ein polnisches Spiel und ist auch so diese Fantasy oder diese Mythenwelt, die ist wohl auch so ein bisschen slawisch beeinflusst. Allerdings muss ich sagen, das sind halt die üblichen, ja, auch griechische, so Triaden und Faune und sowas. Das ist ja eher griechische Mythologie. Aber gut. Ist halt eine wilde Mischung. Ist alles dabei.
Okay. Gut, und das schafft es auch rüber in die Serie. Das ist ja eine Serie von wie viel Teilen? 8 oder so?
8 Folgen. Mhm. Ich habe ja bisher nichts von dieser Welt gekannt. Und es wird so ein bisschen über die Serie gesagt, dass es vor allem von den Leuten, die schon Spiel oder Buch oder beides kennen, sagen, ja, das kann man ja gar nicht verstehen, wenn man das andere nicht kennt. Also okay. Das sehe ich nicht ganz so, sondern ich finde schon, das kann man schon schauen und versteht es schon auch. Muss halt ein bisschen aufmerksam sein. Diese Fantasy-Welt, das sind ja die wirklich ganz üblichen Versatzstücke. Ich meine, das kriegt man schon hin und es sind halt ein paar, die Länder und so heißen halt ungewohnt, aber ja, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Diese Zeitachsen, das ist halt ein bisschen, kompliziert nicht. Ich habe es erst, ich weiß nicht, so in der Mitte der Staffel überhaupt gemerkt erst. Ich glaube, das ist auch so gedacht, dass man es da erst merkt. Was eben dadurch begünstigt wird, dass da eben Wesen drin vorkommen, wie zum Beispiel der Witcher oder wie diese Magierin, die eben nicht altern oder so gut wie nicht altern und eben über Generationen gleich aussehen oder gleich alt aussehen. Beim Witcher, der hat dann nur mehr Narben mit der Zeit. Also wenn man darauf achtet von Anfang an, merkt man, dass er eben, je nachdem in welcher Zeitlinie man ihn gerade sieht, er andere Narben hat oder eben noch nicht hat. Mhm.
Okay.
Der Witcher wird dargestellt übrigens von Henry Cavill oder Cavill, ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Das ist der momentane Darsteller von Superman. Genau.
Oh.
Das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Habe ich irgendwie nach 2 Folgen oder so habe ich es irgendwo gelesen, glaube ich. Und wenn man es dann einmal gesehen hat, dann sieht man es leider. Also dann hat es noch einen zusätzlichen Effekt irgendwie. Ist ein bisschen lustig, finde ich. Aber er kommt schon gut rüber, also macht es ziemlich gut und hat eben der ist so ein bisschen knurrig und leckt mich alle am Arsch und lasst mich in Ruhe und seine Standardzitate, gibt's auch reichlich Memes im Internet, wo es zusammengeschnitten wird, sind halt, also er sagt halt 2 Kommentare und zwar so ein grunzendes Hm und das andere ist Fuck. Fuck. Also das ist ja stark angepisst.
Ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie im Computerspiel, wenn du auch irgendwie nur 10 Tonaufnahmen hast und die wiederholen sich dann halt nach 2-3 Stunden.
Wahrscheinlich,
ziemlich heftig und dann.
Ja.
Okay.
Es gibt hier auch so Fabelwesen oder sowas, und ich sehe hier gerade so Bilder bei
ihm. Ja, genau, es gibt viele Fabelwesen. Eben, wie gesagt, Elfen und Triaden sind relativ wichtig und Magier natürlich. Zwerge haben auch in einer Folge eine
Ich meine jetzt auch Rolle. Viecher, die nicht sprechen. So eher.
Genau, das wollte ich gerade kommen. Es gibt noch jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, es gibt so ein paar, die auch Namen haben, die einem irgendwie entfernt bekannt vorkommen. Und was ich ganz klug gemacht finde, ist, dass der Übergang zwischen Mensch und Tier, was ja in unserer Welt relativ klar ist, ja, wir wissen natürlich alle, dass wir auch Tiere sind, logisch, aber irgendwie sieht man halt den Rest der Tierwelt schon irgendwie noch als gesondert an, ja? Sonst würde uns, also sonst wäre es uns nicht möglich, solche Dinge wie wie Schlachtfabriken oder sowas, gell? Klar, es kann man eh dazu stehen, wie man will, aber überhaupt Tiere zu essen, ja, das ist etwas, was uns viel näher wäre, als es, ich meine, schon bei Menschenaffen, es würde uns wahrscheinlich komplett zuwiderlaufen, einen Menschenaffen zu essen, ja? Obwohl es zum Teil ja gemacht wird. Und das, finde ich, ist ganz interessant dargestellt, weil hier eben es Wesen gibt, die stärker dazwischen sind, also die stärker, die sind halt so Fabelwesen und die menschenähnlicher sind, also die eigentlich Humanoide sind. Und es gibt eine Szene, wo die mehr, ja, aus Versehen oder so dieses Fabelwesen töten. Und die nächste Szene ist halt, wie sie einen Kopf auf einem Spieß haben und ihn halt, oder auf einem, ja, also aufgespießt haben und den Körper halt gerade über dem Feuer rösten und den halt essen, ja? Wo man sich denkt so, das ist irgendwie total strange, weil es ist natürlich nicht, sie sind keine Kannibalen, also sie essen keinen Menschen, aber es ist halt auch kein Tier und es ist irgendwie, ja, also man kommt so ein bisschen so zum Denken so, ja, okay, eigentlich ist das auch nichts anderes, wie wenn wir ein Spanferkel auf den Spieß, ja, das sieht uns halt nur nicht so ähnlich. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja was Ähnliches, gell? Das ist auch ein empfindendes Wesen und was man halt totschlägt und auf den Spieß über ein Feuer, gell? Also ja. Aber insgesamt war, also ich glaube auch diese Szene war eher als Gag gedacht, weil grundsätzlich Komik spielt schon auch eine Rolle in dieser Serie. Es ist schon auch witzig.
Okay. Weil sie wirkt für mich immer so, also wenn man mal Trailers sieht oder in Netflix da drüber hält, dann kommt ja immer sofort so ein paar Bilder. Das wird immer düster, immer metzeln, super brutal, das hattest du ja auch schon gesagt.
Mhm, ja.
Und eigentlich alles, ja, dunkel oder grau und boah, so.
Ja, ich habe eine Folge mit der Theresa zusammengeschaut.
Sollen wir die Drogen der Wahl vorziehen?
Ich versuche Wasser zu trinken. Und also sie mochte es gar nicht.
Okay.
Sie hat natürlich weniger Zugang zu dieser Fantasy-Welt, obwohl sie mit mir Sacred gespielt hat auf der PlayStation. Und da kommen diese Wesen auch alle vor. Aber was sie nicht konnte, war eben diese Brutalität. Also es ist wirklich schon, derbe Schwert-Action. Zum Teil auch echt gut gemacht. Und halt dieser Humor, das ist halt so ein Fantasy-Nerd-Humor. Also ich glaube, sogar ihr würdet es witzig finden, obwohl ihr diese Fantasy-Welt ja auch eher nicht so kennt, glaube ich.
Mhm.
Aber es ist schon so ein Nerd-Humor halt. Und die Theresa fand es nicht lustig. Theresa fragt dann immer, und was ist jetzt seine Qualifikation? Weil, wo ich mir denke, so, das ist ein Tank, ja. Das ist eine Gruppe, die wollen einen Drachen töten, das ist eine Gruppe aus 3 Zwergen, einer Magierin, dem Witcher und so einem tumpen Typen mit einem großen Schwert. Ja, das ist halt ein Tank. Wenn du eben irgendwelche Rollenspiele oder sowas gespielt hast, dann ist dir das halt nicht fremd, gell? Dass es eben so eine Figur auch geben muss. Ja. Es ist dann sehr cool, wie die damit, also das dann brechen, wie das dann da weitergeht damit. Aber grundsätzlich ist eben diese Frage, was ist dessen Qualifikation? Ist halt, seine Qualifikation ist, dass das ein Klischee ist, dass der dabei sein muss.
Gehört dazu.
Genau, gehört dazu und ist die Frage, was man daraus macht. Und ich muss sagen, sie machen da meist was ziemlich Cooles und Lustiges draus. Ja.
Ja, aber er muss jetzt auch in der ersten Reihe stehen und den Schaden fressen. Also das ist eine Aufgabe.
Genau.
Habt ihr so Spiele gespielt, wo man so?
Ja, klar.
Ja, habe ich auch gespielt. Ja.
Spiel gerade eben noch so ein komisches Kartenspiel, das ich gerade nicht weiß, wie es heißt, wo sowas Ähnliches auch passiert.
Okay. Ich habe das nur bei World of Warcraft mal zugeschaut, wie das so aussieht. Aber
ja gut, da ist es natürlich klischee-mäßig, das stimmt. Aber nee, ich habe zum Beispiel Baldur's Gate gespielt, da ist es auch so. Da hat man auch, stellt man genau so eine Gruppe zusammen. Und entweder man stellt es halt sinnvoll zusammen, dann hat man eben auch einen Tank dabei. Oder man hat halt nur Magier, dann kriegt man halt irgendwann aufs Maul. Oder man hat halt nur Tanks, dann wird man halt irgendwann verzaubert. Gell? Man darf halt nicht, ja, muss halt ausgewogen sein.
Okay, siehst du mal.
Es ist im Grunde
Baldur's Gate ist auch schon mehr als 4 Jahre alt, oder?
Ah, komm.
Ja, ich glaube aus den 90ern. Ja. Ja, oder vielleicht Anfangs Jahrtausend.
Ja.
Da kommen diese übrigens auch alle vor, diese Figuren. Ich weiß jetzt nicht, ob der, na, das ist wahrscheinlich noch älter, ob der diese Art des Sammelsuriums erfunden hat, der Schriftsteller, oder ob das auch schon vorher so, ich glaube, das erste Buch von 1990 oder so. Möglich, dass er das geprägt hat, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, klingt jetzt so, als wäre ich total begeistert, bin ich aber nicht grundsätzlich.
Ich war jetzt kurz davor, total. Ob ich nicht doch vielleicht mal die erste Folge anschauen also, soll.
Ich muss sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen.
Ist ja schon nichts für mich.
Ja, genau. Also ich habe noch in der zweiten Folge gedacht, so, oh, ist das echt was für mich? Fand es ein bisschen sperrig, fand es auch, das ist so ein wildes Sammelsurium, ist so aus allem Möglichen. Ja, da ist ein Sprung zu dieser Hexenausbildung von dieser Hexe, die mich eigentlich gar nicht so interessiert. Und dann diese Politikgeschichten, die man auch nicht so richtig versteht oder wo man das Gefühl hat, ja, okay, das wäre jetzt im Buch irgendwie über hunderte Seiten ausgebreitet worden und hier wird es halt in einer Folge jetzt mal schnell runtergedoktert. Es hat, also ich habe, wie gesagt, in der zweiten Folge habe ich gedacht, so, oh, lass ich es bleiben. Und dann, und dann kam Ende der zweiten Folge der Barde mit dazu. Da wird der Witcher dann begleitet von einem Barden und der kommt zu dem Schluss, also dass der Ruf von dem Geralt of Rivia zu schlecht ist und dass er deswegen ein bisschen was für seine PR machen muss. Und er dichtet ein Lied auf ihn, um ihn so zu preisen und die Leute dazu aufzufordern, ihm Geld zu geben. Und das ist so unglaublich catchy, dass ich von da, ich will nicht sagen Fan der Serie war, aber von da gesagt, okay, ich bin dabei. Und das ist Toss a Coin to Your Witcher. Was einem auch bei Twitter und so und YouTube und weiß der Teufel was überall begegnet ist, wenn man ein bisschen diese Witcher-Hashtags wenn einem die durchgelaufen sind. Also man musste dem gar nicht so offensiv folgen, um das mitzukriegen. Also Toss a Coin to Your Witcher.
Wenn man die nicht weggemutet hatte.
Genau, so ungefähr.
Ich habe das ja nur gesehen, weil du im Ukulele-Forum gepostet hast, dass du die Noten dafür haben willst. Und dann habe ich aber gesehen,
relativ barisch gesagt wurde, so, Google halt, gibt's überall.
Ja.
Ja, okay, mache ich, ist ja gut. Ich dachte, ihr wüsstet irgendwie,
hat irgendjemand
welche von diesen Tausenden gut sind oder so. Ja.
Ja, und es würde so einem Forum ja auch überhaupt keinen Mehrwert bieten, wenn jetzt einer mal die posten würde, damit das Forum die dann auch da stehen hat, damit Leute die sind. Mhm. Aber wozu sollte man einem Forum einen Mehrwert verschaffen? Man kann ja rumpöbeln, ist ja viel besser.
Genau, das kapieren die jetzt gleich. Zum Teil gibt es große Diskussionen darüber, ob es sinnvoll ist, rumzupöbeln oder nicht. Wo ich mir auch denke, so Leute, ernsthaft. Aber gut, anderes Thema. Aber gut, ich habe dann am Ende ein paar Noten gefunden, ja.
Ja, irgendeiner von diesen Ukulele-YouTubern hat auch jetzt ein Tutorial gemacht dafür.
Ja, siehst du? Genau, das wäre eben jetzt dann cool zu wissen, ja? Weil wenn man halt bei YouTube Toss a Coin to Your Witcher eingibt, auch, selbst Ukulele, da kriegt man auch halt haufenweise Leute, die halt auf der E-Gitarre und allen möglichen anderen Instrumenten da krass tolle Versionen davon eingespielt haben, Metal-Versionen und weiß der Teufel was.
Okay,
krass. Wirklich toll und auch wirklich eingängig, halt einfach ein tolles Lied. Aber das,
was du angefangen hast, das zu erzählen, habe ich zuerst gedacht, dass es so in so eine Trubadix-Richtung geht und die ihn alle verhauen wollen, aber dann doch nicht.
Ja, der Barde ist schon einer, der also nichts kann, außer das Maul aufreißen und singen. Aber er begleitet halt den Witcher immer und singt dann halt. Genau.
Er läuft hinter dem her und singt über ihn, oder was?
Ja, genau. Singt, da steht so um ihn rum und singt, das ist total gut. Übrigens, die Lieder von ihm und zum Teil auch andere, die damit zusammen, also so, die so ähnlich sind und die zum Teil zu den Inhalten der Folgen passen, kommen hin und wieder im Abspann. Also zum Teil kommt echt fürchterlich schnulzige, ist überhaupt, also der, wenn, was über diese Lieder hinausgeht, ist die Musik fürchterlich instrumentiert, so grauenhaft kitschig, also schwer zu ertragen, finde ich zum Teil. Als ich dann gehört habe, dass sie zum Teil nur kitschig instrumentierten Toss a Coin to a Witcher spielen, war ich dann wieder ein bisschen versöhnt, aber also das ist schwer zu ertragen. Aber wie gesagt, sie spielen manchmal im Abspann eben so echt eingängige, schöne, ja, das ist ja so Folklieder sind das im Endeffekt, die dann eben noch so ein bisschen auf die Folge zurückgreifen. Und das verpasst man häufig, oder ich habe es, glaube ich, nur einmal überhaupt bemerkt, oder vielleicht anderthalb Mal,
Weil man die verdammte Fernbedienung nicht schnell genug findet.
Richtig, genau, weil man die Fernbedienung nicht findet und dann schon es von alleine geskippt hat innerhalb dieser 10 Sekunden. Ja. Und dann gehst du die Folge zurück und dann sagt dir doch dieses scheiß Netflix, dass ich die ganze Folge jetzt nochmal durchspulen muss, um zum Ende zu kommen, um diesen Abspann nochmal zu sehen.
Ja, weil es sind ja zum Glück auf dem Apple TV nur 2 Schwünge mit dem Daumen, aber dann kann man da so hin.
Netflix geht halt davon aus, dass ich, wenn ich schon mal im Abspann war und der geskippt wurde, auch wenn er automatisch geskippt wurde, ist fertig geguckt und wenn ich dann nochmal die Folge anklicke, dass ich dann von vorne wieder schauen will. Ah! Ätzend.
Ja, das ist.
Ich hab's trotzdem zweimal gemacht.
Ja, ist auch, das nervt mich auch immer bei Netflix, weil ich selten 2 Folgen der gleichen Serie hintereinander gucke. Ich bin nicht so der Binger. Wenn ich am Abend mehr Zeug gucke, dann gehe ich dann nach der ersten Folge von Serie A dann zu einer Folge von Serie B oder so.
Gott, das ist ja noch schlimmer.
Dann denke ich mir so, komme ich an 2 Fronten voran und binge nicht eine weiter. Also das mache ich auch schon manchmal, aber nicht so oft. Und dadurch bin ich dann auch immer so in diesem, ich will nicht, dass die nächste Folge anfängt. Würde ich das vielleicht sogar gerne ausstellen, diese Funktion, aber es geht halt nicht.
Also ich muss sagen, ich bin ja ein ziemlicher Binger und
wenn ihr unsere WhatsApp-Gruppe lesen könntet. Ja, ich habe jetzt die Serie fertig, wie die Serie, nicht die erste Staffel. Ja,
ich habe 2
Folgen, da hast du 2 Serien geguckt, gefühlt.
Ja, stimmt. Mich nervt das bei Amazon Prime schon, dass, also ich binge die Serien halt zum Teil so weg, dass es mich nervt, dass immer am Anfang von der Staffel man die Anfangsmelodie schauen muss und dass man die nicht skippen kann. Was aber dazu führt, Bob, du hast vorhin mich gefragt, was ich von der Anfangsmusik von The Expanse halte.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie die klingt.
Die ist so toll. Ich skippe den Vorspann.
Ich habe sie dreimal gehört, weil ich
jedes Mal.
Viermal habe ich sie. Ich habe sie viermal jetzt gehört, weil ich in der 4. Staffel bin. Ich habe keine Ahnung, wie sie ist. Weil ich dann immer so sie über mich ergehen lasse. Ich so, ich kann nicht skippen. Weiter.
Der Vorspann ist auch so toll.
Der ist ganz gut, ja.
Guck den jedes Mal und höre mir jedes Mal die Melodie an. Und jedes Mal denke ich mir, ich muss das mal raussuchen, wie dieses Lied heißt. Ich habe es heute tatsächlich in meine iTunes-Library hinzugefügt. Ich finde das ganz toll.
Oh, ich muss das mal anschauen. Also ich muss allerdings sagen, bei manchen Serien, also zum Beispiel bei Battlestar Galactica, da habe ich den Anfang geliebt. Es war auch so catchy.
Du findest bestimmt auch den Anfang von Enterprise toll.
Ja, finde ich auch. Aber den habe ich, muss ich gestehen, doch meist geskippt, als ich es jetzt nochmal alles gerewatcht habe.
Im Gesinge, das ist so grausam.
Hä, Moment. Ach, du meinst von Enterprise? Nee, um Gottes Willen. Das finde ich grauenhaft. Ich dachte, du meinst jetzt TNG.
Ja, nee, den muss man angucken, ja.
Oh nee, Enterprise ist schlimm, da hast du recht, ja.
Herr Giesbett, wie machst du das? Alles skip, skip, skip oder gibt es auch bei dir Serien, wo du den Vorspann
jedes Mal... Ist
der
noch da?
Nee, der ist da, aber der Herr Krüger, den hört man jetzt nicht mehr.
Der hört man nicht mehr. Ich gebe mal ein paar Punkte, oder? Oder gibt es noch Fragen?
Ich habe
alles erschöpfend gesagt.
Nee. Ja, also ich hatte kurzzeitig den Eindruck, dass ich das schauen sollte und jetzt aber eher wieder nicht so.
Nee, das ist, also vom Genre, wenn man jetzt mal von diesem Fantasy absieht, ist es halt schon klassisches Schlamm und Leder, gell? Also,
okay.
Und das ist, also ich kann mich da irren, aber ich glaube, das ist nicht deins.
Okay. Der Robert kann jetzt seine Frage nochmal stellen.
Ich wollte dich fragen, ob du auch Serien hast, wo du den Vorspann immer guckst oder ob du immer alles wegskippst oder wie das bei dir ist.
Bei der Serie, die gleich nach der Droge der Wahl kommt, da gucke ich es fast immer durch.
Die ist auch echt gut, die Melodie.
Ja. Aber sonst... Nee, also bei mir geht es ja sogar so, wenn ich Filme gucke, dass ich dann diese, Logo
ja. Einfach. Ja, das mache ich auch, Gottes
Willen. Ja, das schon.
So, 2 Minuten gespart, geil, boom.
Genau.
bei einer Serie, auch Netflix jetzt noch seit der letzten Staffel, Arrested Development, da ist es fantastisch, weil der Abspann, der Vorspann ist wahnsinnig kurz, das ist im Grunde, ja, weiß nicht, wie lange dauert der, 15 Sekunden oder so, vielleicht 30. Aber der Abspann ist so, dass die Endcredits laufen und dann heißt es on the next Arrested Development und dann kommen ein paar Szenen, die sind in der nächsten Folge nicht drin. Es ist einfach nur, es ist einfach nur so ein Ausblick, wie das sein könnte. Und dann ist es aber nicht so. In der nächsten Folge ist es dann doch wieder anders.
Und, ziemlich gut.
Das ist eine sehr schöne Idee. Ja, und da das eine Netflix-Serie ist, und das haben sie, die haben sie über aufgekauft irgendwie. Und deshalb steht da auch immer im Vorspann semi-original Netflix-Production oder so ähnlich. Da die das dann halt selber wissen, dass das da so ist, dann bietet dir das, glaube ich, also dann springt es auch nicht raus, dann läuft es wirklich bis zu Ende. Mhm. Da so schlau ist die Netflix-App dann schon, das zu wissen.
Aber vielleicht kommt es mir jetzt nur so vor, aber habt ihr auch so das Gefühl, dass echte Netflix-Produktionen der Vorspann extrem kurz oft ist? Ich glaube, das ist schon, oder? Ist schon so ein Merkmal, gell?
Fühlt sich so an, also ist auch irgendwie logisch, wenn die genau darauf optimiert sind. Aber wenn die jetzt, weiß nicht, Haus des Geldes oder so, das war doch auch von Netflix produziert.
Ja, da habe ich geskippt.
Eine Minute lang.
Ja, stimmt, da habe ich immer geskippt. Ja.
Oh, Westworld habe ich den Vorspann auch fast immer geguckt. Der ist auch ziemlich cool, mit diesem Pferd, was dann da so gegossen wird und so.
Ja. Ich habe übrigens eine Serie unterbrochen oder vielleicht sogar abgebrochen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mich nicht ganz entschieden. Weil mich die aktuelle Staffel irgendwie langweilt. Und zwar The Crown.
Oh.
Ja.
Die hast du doch schon gehypt gehabt, oder?
Ja, ist halt jetzt mit neuen Schauspielern, weil sie ja später spielt. Und deswegen mussten sie jetzt halt die ganzen Schauspieler auswechseln. Mhm. Und zum Teil eben so sehr hoch dekoriert, ja. Also so mit Helena Bonham Carter und sowas. Aber irgendwie, irgendwie greift es mich, und es geht der Theresa genauso, greift uns nicht mehr so.
Jenny, also, schaut auch nicht weiter.
Schaut auch nicht weiter? Nee. Oh, okay. Es sind irgendwie so immer so pro Folge so Einzelstories, und irgendwie ist es zu sperrig. Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht ganz benennen, woran es liegt. Vielleicht ist mir auch die Hauptdarstellerin zu unsympathisch.
Also ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eine Folge geguckt hat oder vielleicht hat sie ein oder zwei geguckt und dann so, nee, die ist blöd, ich will das nicht.
Ich habe bestimmt 4 Folgen gesehen oder so. Weiß gar nicht, vielleicht auch mehr.
Gut, jetzt kannst du aber noch Punkte geben für The Witcher.
Ja, ist ganz schön schwierig, finde ich, weil es erfüllt zum Teil Erwartungen. Ist ein großes Spektakel, es kommt auch Sex drin vor. Ich finde ein bisschen zu wenig Sex, dürfte mehr sein. Und es ist schon cool gemacht, es ist lustig, aber es ist schon auch zu verworren und ein bisschen zu groß, ein bisschen zu viel gewollt zum Teil, oder ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht so, es ist nicht so ganz aus einem Guss, und deswegen gebe ich nur 7 Punkte.
Okay. Ach ja, aber immerhin 7 Punkte.
Ja, aber es ist jetzt eine Serie, die ich jetzt nicht jedem empfehlen würde, aber wenn er jetzt in diesem Genre irgendwie
Macho, Leder und Drachen.
Genau, Fantasy, vielleicht ein Spiel davon gespielt hat oder so, dann ist es schon gut schaubar. Also es macht schon Spaß, und wie gesagt, mit der Musik dann macht's schon Spaß.
Ja. Okay. Ich glaube, ich muss mir das Video mal angucken. Ich habe das euch in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Könnt ihr euch angucken.
Okay. Ja. So auch in die Shownotes tun.
Genau, vielleicht kann man das da direkt rein verlinken. Sehr schön.
Welches Video war das jetzt nochmal?
Das Ukulelen-Lernvideo für Toss a Coin. Easy Chords Tutorial.
Ja, damit bin ich mit dem Tutorial bin ich nicht so glücklich geworden. Okay. Wenn es das ist, was du. Ja. Ich habe ein anderes von einer Spanierin, das Spaß macht, weil man mit ihr mitspielen kann. Ist ganz gut. Sie singt und spielt, und ich spiele mit ihr mit. Ist ganz nett.
Auch nicht schlecht. Sehr gut. Kannst du ja für die nächste Folge vielleicht mal üben, dann spielen wir das am Ende ein.
Ja, mal gucken, vielleicht.
Kannst ja
ich mach mal keine Versprechung.
Kannst es ja umdichten, dass es das nicht.
Vielleicht habe ich es ja heute schon im Intro gespielt, wer weiß es. Vielleicht aber nicht. Seid nicht enttäuscht, wenn nicht.
Ja. So, bevor wir jetzt weitere Versprechungen machen, die wir nicht halten können, kommen wir doch erstmal zur Droge der Wahl. Da gibt es nämlich vermutlich Alkohol zum Trinken.
Ach, was ein Glück.
Plopp. Das kriegt er gut an.
Ich habe gerade eben ungefähr 30 Sekunden mit der Hand am Korken direkt vor dem Mikro gesessen und auf meine Lücke gewartet, weil ich Plopp machen kann.
Meine
Plopp. Das war eine Flasche Glenfiddich 15 Jahre.
Ah, schön.
Ich werde heute mal Scotch trinken.
Habe ich auch überlegt. Also Scotch habe ich überlegt, nicht Glenfiddich.
Wieso? Kann man jetzt aber doch trinken oder ist das?
Was? Glenfiddich doch, kann man gut trinken.
Jetzt passt es auch. Ich trinke ihn nämlich aus einem Glenfiddich-Glas.
Ah.
Ich habe aufgestellt, ist ja unfassbar.
Letzte Woche hast du noch den Bourbon daraus getrunken.
Ja, ich trinke immer Sachen aus diesem Glas und selten das, was draufsteht. Heute passt's.
Ich habe immer ein Neuli-Pratt-Glas und trinke alle möglichen Sachen immer da draus.
Ja.
Und was trinkst du, Stefan?
Ich trinke heute Negroni. Ich habe so lange, also bestimmt jetzt, also wenn nicht noch länger, keine Negroni mehr gehabt und deswegen.
Sehr lustig. Ich habe heute auf der Heimfahrt die Sneakpot-Folge irgendwas mit diesem Geldwäsche-Dings hier mit dem Panama Papers Film. Und das war die Folge, wo Christoph vorher ins Dokument eingetragen hat, dass Stefan Negroni trinkt und dann trank er keinen Negroni. Und dann gab es eine lange Diskussion darüber, dass Stefan immer Negroni trinkt. Die habe ich heute auf der Heimfahrt gehört und jetzt trinkst du Negroni, sehr passend.
Ja, genau. Ja, ich trinke ja schon viel Negroni, das stimmt ja auch. Ja, ich habe
praktisch gar nicht mehr.
Echt nicht?
Nee, ich trinke nur Boulevardier.
Ach so, ja.
Ich habe meinen letzten Negroni vorgestern getrunken, also das passt schon.
Das ist schon ganz gut. Ja, ich habe am Wochenende auf einer Party Cocktails gemacht von Freunden und hatte dort keinen Negroni auf der Karte, sodass ich mir auch quasi zur Einstimmung nicht selber einmachen konnte, was dann irgendwie schon so ein bisschen traurig war. Aber ich hatte trotzdem genug zu tun, also ich war beschäftigt.
Ich glaube, bei mir ist der Wermut mal wieder leer.
Oh,
bitte. Ich bin übrigens in der Karibik und ich trinke etwas Fruchtiges aus der Karibik.
Mhm. Verlernum?
Nein.
Den Ananasrum?
Ja, genau. Plantation Pineapple.
Pur?
Ein mit, ja natürlich pur, der ist ja so süß. Das ist ein Rum, der mit Ananas versetzt ist oder ja Ananas drin eingelegt wurde. Und dadurch hat er schon ziemlich viel Süße, aber es ist noch kein Likör. Also es ist schon so ein stark fruchtiger Rum.
Ich finde ihn ja als Daiquiri toll.
Ich finde ihn in allem toll.
Boah, ich
glaube, der wird auch sehr schnell leer sein.
Oder? Meinst du, es funktioniert so ein Frucht-Manhattan?
Warum nicht?
Ja, mit so einem schönen kirschigen Wermut.
Ja, eben.
Dann hast du so Ananas-Kirsch, das geht bestimmt.
Dann. Boah. Noch schön einen kleinen Bananendelfin obendrauf.
Stell ich mir ziemlich gut vor, muss ich sagen.
So eine Cocktailschale.
Ganz ist natürlich, wenn du einen Bananendelfin machst, dann musst du es aber auch in einem Hurricane-Glas servieren. Voll machen auf jeden Fall. Brauchst du nur einen an dem Abend, dann ist fertig. Gut.
Ah, oh, das ist so ein schöner Drink.
Wir sollten dieses Thema mit einem großen Knall beenden und zum nächsten übergehen.
Habt ihr dieses Bild von diesem Ramus Gin Fizz gesehen? Von unseren Freunden aus Amerika?
Nein.
So grandios. Das war ein Ramus Gin Fizz. Das ist ja ein Drink, auf dem sehr viel Schaum oben drauf ist.
Mhm.
Also Eischaum. Und es war in so einem relativ hohen Glas, wahrscheinlich ein schmales Longdrink-Glas oder sowas.
Mhm.
Und der Schaum quoll halt oben so raus und zwar richtig hoch. Und ich hatte auch sofort diese Assoziation. Und der Jason meinte dann irgendwie, keine Ahnung, hat irgendeine Auswahl, ist es das? Oder freut sich der Drink, mich zu sehen? Das war fantastisch.
Okay.
Okay.
Hm.
Ah, hier. Chilling with Friends in Heaven.
Ich glaube, das bringt jetzt den Hörern echt gar nichts, wenn wir jetzt.
Nein.
Aber es ist so lustig.
Es sieht wirklich krass nach Penis aus, aber egal.
Du könntest das Foto in die Shownotes machen, weil da niemand drauf ist, den man kennt. Und du kannst ja die Pamela fragen.
Ja, wir fragen die Pamela.
Mhm. Dann kann man das vielleicht verlinken.
Ja, sehr schön.
So, Bob, du musst nochmal deinen großen Knallscherz machen.
Ich glaube, der ist hin.
Was, ein Knallscherz?
Ich sagte eben, bevor du mir ins Wort gefallen bist, dass wir dieses Thema mit einem großen Knall beenden und zum nächsten übergehen sollen. Und das machen wir jetzt.
Genau. Ich habe endlich, also weil sie jetzt gerade auf Netflix angekommen ist, die 12. Staffel und finale Staffel von Big Bang Theory geschaut. Und das ist die Serie, wo ich immer den Vorspann, noch fast immer den Vorspann durchlaufen lasse, insbesondere, weil meine Frau an der Stelle, wo sie über Pyramid singen, immer auch mitsingt und sagt, we are going to Paris. Also weil es fast gleich klingt.
Aber ich muss gestehen, da singe ich auch immer mit. Ich war schon immer, aber Pyramid.
Ah, nicht Paris?
Nee, nicht Paris. Ich glaube, es ist so ziemlich das einzige Wort, was ich darin verstehe, in dem ganzen Text, weil es so schnell ist.
Super schnell, ja. Ja, 12. Staffel. Ich glaube nicht, dass ich hier objektiv sein kann, weil ich einfach, ich freue mich einfach in der Welt und in den Wohnungen von den, mittlerweile sind es ja 7 Personen, bitte?
Von den Nerds.
Von den Nerds, ja, und ja, aber auch von den Mädels dazu oder von ihren Frauen. Einfach da zu sein und mit denen lustige Zeit zu verbringen. Und ich finde, bei der Staffel hatten wir wieder mehrere Folgen, wo wir richtig lange und laut uns kaputt gelacht haben. Was natürlich immer dazu führt, dass wir danach das Babyfon hören und hochgehen. Nein, so schlimm ist es gar nicht. Ja, es sind viele kluge Scherze, schöne Momente, einiges an, ja, so ein bisschen Fremdschämen. Ich find's cool, wie sie Stuart vom Comicbook Store jetzt auch eingebunden haben. Also Bob, für dich ist nach wie vor nichts, weil er hier mit echtem Publikum gefilmt. Das nervt dich ja.
Ja, ich bin da raus. Ich habe versucht, das auch immer mal wieder so für eine halbe Folge und denke mir dann immer, ne.
Ich höre das ja komischerweise gar nicht. Also ich kann das dann immer hinterher gar nicht sagen, ob das drin war oder nicht. Ich kann das irgendwie rausfiltern.
Okay, was natürlich.
Ja, mich stört nicht das Lachen an sich. Das kann ich auch noch überhören. Was mich stört, ist diese Pausen, die dann machen, um zu warten, bevor sie weiterspielen. Bis das Lachen fertig ist. Dieses Reagieren auf das Publikum, das macht mich rasend.
Ja, das hat halt was von Theater, gell?
Ja, es ist Theater, ja, aber ja.
Also ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie viel ich von dieser 12. Staffel noch gesehen habe. Ich bin irgendwann ausgestiegen.
Hast du irgendwann die 7 geschaut oder wo hast du geguckt?
Ich glaube, zum Großteil, ja. Okay. Oder zum Teil auch so gestreamt, als noch vor Netflix-Zeiten, ja. Aber nicht die 12. Staffel. Und ich weiß nicht, mich hat es dann irgendwann verloren, als es dann nur noch darum ging, dass der eine heiratet oder der andere heiratet. Und also ich fand, es hat dann irgendwie den Humor ein bisschen verloren. Es war dann mehr so Beziehungsgedönse. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der 12. Staffel ist. Ich habe dann irgendwann die Lust verloren.
Okay. Ja, natürlich tauchen auch einige Beziehungsthemen auf, aber sie sind auch wieder vermehrt an der Uni unterwegs. Sheldon und Amy schreiben zusammen irgendwie eine Arbeit, die eventuell Nobelpreiswürdig sein könnte. Und Nobelpreis ist ja natürlich was ganz Großes für die. Und
ja, auch genau, auch die Beziehung zwischen denen. Ist natürlich sehr schön, dass es gezeigt wird und so, aber es hat halt irgendwie die Sheldon-Figur kaputt gemacht, dass der jetzt ja plötzlich auch Sex hat und so und weiß nicht, es war nicht mehr meins.
Ja, die Scherze vom Anfang sind halt weg und werden jetzt ersetzt durch andere, aber
ist halt weniger Klischee natürlich.
Ja.
Aber dieses Klischee ist halt auch das, was viele und ich halt auch damit verbunden haben, also und auch sehen wollten, ja. Mhm. Und wenn es dann halt auch nur eine normale Nerdfigur ist, ja, dann verliert es halt ein bisschen.
Ja, da brauchen wir nur unseren Podcast zu hören, wenn du normale Nerdfiguren hören willst.
Genau.
Ja, für die, ich möchte sagen, für die Fans der Serie, aber das wisst ihr, ihr habt das alle schon geschaut. Gibt es jetzt auf Netflix, falls das irgendwie durchgerutscht ist? Dann kann man es nämlich in aller Ruhe ohne nervige Werbung gucken und man kann einfach so viele Folgen hintereinander schauen, wie man will. Und das macht es ja schon angenehm. Also mit Werbung irgendwie, weiß nicht, habe ich das auch neulich mal irgendwo mitschauen müssen. Und das fand ich schon irgendwie, also habe ich mich so von entwöhnt oder, also.
Ja, kann ich auch nicht mehr schauen.
Das also, ist echt krass.
Ich weiß nicht, wie lange habe ich jetzt Netflix? Vielleicht ein Jahr oder so?
Ja.
Ich weiß nur, dass wir immer ewig auf dich eingeredet haben und dass du es nicht hören wolltest.
Ich kann, also es läuft ja jetzt gerade Dschungelcamp.
Ja.
Und Bachelor. Also was ich früher beides geschaut hätte. Es ist mir so zuwider, Werbung zu schauen. Ich kann es nicht. Also.
Ja. Ja. Ich finde schon beim Football schwer und da.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Es war, ist so ein tolles Footballspiel gewesen, was ich unbedingt noch schauen will. Wo ich nur so ein anderes Text gelesen habe darüber. Chiefs-Spiel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Mhm. Weißt du da auch, Ergebnisse schon oder soll ich da nicht sagen?
Ich weiß, dass ein unglaublicher Rückstand gedreht wurde. Das ist das, was ich weiß. Und
das
und
kam ja
den Quarterback auch so super, gell? Und
Mahomes, der ist einfach toll.
Aber diese Werbung, also obwohl man sie in gewisser Weise ja skippen kann, aber
du hast es aufgenommen, gell? Dann kannst du es.
Ja, ich habe es aufgenommen, genau.
Ja.
Aber das Problem ist, bei dieser Vodafone-Box, die ich habe, du kannst entweder spulen mit hoher Geschwindigkeit, ja, oder du kannst 3 Minuten springen.
Ja,
und 3 Minuten springen ist meistens ein bisschen zu weit.
Ja, ja, die haben ja nur so 90 Sekunden oder maximal 2 Minuten Werbung.
Ja, häufig ist es aber so, dass ich weiß, okay, jetzt geht irgendwie ein neuer Spielzug los, dass ich doch 3 Minuten springe und bin dann halt im dritten Versuch oder so.
Ja.
Und überspringe dadurch halt auch dann uninteressante Stellen, aber überspringe dann zum Teil auch interessante Sachen. Also
ja, klar.
So richtig gut ist nicht. Allerdings kann ich dann eben auch so ein Footballspiel in einer Stunde durchbingen.
Ja. Da wird sich's fast lohnen, Game Pass zu kaufen.
Was ist das?
Das ist von der NFL.
Mhm.
Da kannst du alle Spiele live gucken und also mit diesem Originalkommentar und dann kannst du sie hinterher die 10-Minuten-Version gucken, die kannst du auf YouTube gucken und dann so eine 40-Minuten-Version, wo halt nur die Snaps drin sind, also jeder Snap oder halt komplett, so wie es ausgestrahlt wurde, aber halt dann auch ohne Werbung, dann ist das natürlich nicht eine Stunde, aber weiß nicht, anderthalb oder so. Und ja.
Also eine 40-Minuten-Version ist natürlich, weil ein Grund, warum ich Serien so durchbinge, ist der, dass ich auf Arbeit in der Mittagspause auch Netflix schaue. Das ist ja so schön, auf dem Handy kann man ja das machen. Ne?
Hast du da...
Was habe ich da?
So ein Account, mit dem du beliebig saugen oder also Daten runterladen kannst oder lädst du das vorher runter?
Ich lade es vorher runter.
Oder WLAN
in der... Ich habe WLAN in der Firma und ich habe so automatisches, also du kannst, wenn du eine Folge gesehen hast, lädt er automatisch die nächste runter.
Ah, das ist cool.
Und dann, oder die 2 nächsten, je nachdem, wie du es einstellst. Mhm. Und dann weißt du eben, okay, du hast immer die 2 neuesten Vikings-Folgen und die 2 neuesten Witcher-Folgen und die 2 neuesten Lost in Space ist die neue Staffel raus. Hast dann halt drauf und dann gucke ich halt da irgendeine Folge oder fast eine ganze Folge, je nachdem.
Da würde es ja fast lohnen, wenn du das regelmäßig machst, das iPad mitzunehmen. Da sieht man halt mehr, ne?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie nah man am Bildschirm ist, gell?
Ja, wenn man vielleicht nebenbei noch was essen will oder so, dann kann man ja nicht das Teil so unmittelbar vor den Augen kleben.
Doch, das kann man, wenn man unterwegs ist und unterwegs Mittagspause macht mit dem Auto. Das passt bei meinem Auto irgendwie sehr gut, dass ich das so ins Lenkrad stellen kann. Und den Ton kriege ich dann über die Anlage vom Auto und habe die Hände frei und bin in der richtigen Entfernung zum Bildschirm.
Ja, okay.
Was dann nur so, ich weiß nicht, 30 Zentimeter sind oder so. Und es passt eigentlich ganz gut.
Okay. Aber ich bleibe dabei, auch in dieses Lenkrad kann man ein iPad reinstellen und mehr ist mehr.
Ja, stimmt natürlich.
Ja, man könnte auch einen 50 Zoll Fernseher auf das Lenkrad stellen.
Ich meine, Peugeot 108.
Der läuft aber nicht auf Batterie, das ist...
Wer ist denn das da wieder? Was macht der denn da? Ja, das ist hier unser Bohrer, der macht jetzt, der guckt irgendeine Serie.
Nee, es hatte ich aber auch schon, dass ich irgendwo hinkam und es hieß, ja, sie haben Bagger zur Verfügung und dann komme ich da hin und die fangen gerade erst an, den Bagger abzuladen und ich weiß, okay, das dauert jetzt noch Viertelstunde, 20 Minuten, bis der einsatzfähig ist und denke ich mir, okay, ich gehe nochmal in mein Auto. Was soll ich dem Bagger da zuschauen beim Abladen? Kann ich auch eine halbe Folge, was weiß ich, The Witcher schauen.
Mhm.
Und so binscht man sich das da halt zusammen, ne? Das ist, und dann schaut man abends irgendwie noch 3 Folgen oder 4 und dann hat man eben so eine Staffel schnell durch, gell?
Das stimmt schon.
Ich müsste das eigentlich mal anfangen, bei langweiligen Meetings anfangen sehen zu können. Boah, was ich schaffen, was ich an Zeugs weggucken könnte.
Ja, genau.
Gut, fällt halt ein bisschen auf, aber.
Ach. Guck mal an, wie laut du lachst.
Ja, ich sollte vielleicht Kopfhörer anziehen. Das ist aber auch doof, oder?
Wenn dann Kopfhörer. Und wenn andere dann auf den Bildschirm schauen und du schaust halt Spartakus, Softporno. Gewaltsoftporno.
Ja, oder du sitzt in einem gläsernen Meetingraum. Und die Leute, mit denen du das Meeting hältst, merken zwar nichts, aber irgendwann stehen hinter der Scheibe hinter dir Leute auf dem Gang und gucken rein.
Genau.
Weil die Szene so spannend ist.
Ja, ich war neulich in einem Besprechungsraum und da kam plötzlich eine Kollegin vom Vorstand rein und die so, plötzlich standen alle stramm und da, wenn man da dann The Witcher gerade guckt oder so. Guten Tag. Ja, dann kennst du einen plötzlich. Das ist der Serien guckt in Meetings.
Der, den ich persönlich entlassen werde.
Sehr schön. Bob, du hast auch noch eine Serie geschaut, die du entweder letzte Woche für alle angeteased hast oder nur für mich davor oder danach.
Das vermag ich auch nicht mehr zu sagen, wie ich das angeteased habe, aber ich glaube, es war... Es war off eher sozusagen. Raumkünstler habe ich geguckt, eine Netflix-Produktion, glaube ich, oder zumindest wird das auf Netflix ausgestrahlt, ob es von denen gemacht ist, kann ich gerade nicht so 100% sagen. Ist im Grunde eigentlich was eher so in Christophs Baustelle fallen würde, ist nämlich so eine Casting-Show, so im Grunde wie diese Sendung, wo immer Leute gegeneinander irgendwelche Dinge tun müssen, wie bei Germany's Next Topmodel. Und am Ende
nicht meins eigentlich.
Kommt so eine Aushilfs-Heidi und sagt, du bist raus, ich habe heute leider kein Foto für dich.
Das weiß ich von mir, das ist überhaupt nicht mein Genre. Das finde ich furchtbar.
Guckst du nicht immer so Sachen, wo Leute tanzen oder singen oder irgendwas müssen?
Tanzen ist das Einzige.
Okay.
Und selbst da fällt es mir jetzt auch schwer wegen der Werbung. Das fängt jetzt auch bald wieder an.
Ja, siehst du, deshalb war das ja gut, das auf Netflix zu gucken. Warum haben wir das angeschaut? Normalerweise ist das auch nicht so mein Genre. Meine Freundin und ich haben damals irgendwann vor Monaten.
Moment mal.
Ja, sag vor Monaten. Frau
dazu, dass du eine Freundin hast.
Ach komm, jetzt kommt sie wieder damit. Vor Monaten, sagte ich. Haben wir gesucht nach einer Serie zum Thema so Inneneinrichtung und sowas. Und wir sind dann irgendwie bei dieser Häuser-Serie, die ich hier mal besprochen habe, irgendwie die großartigsten irgendwas Häuser bla hängen geblieben. Das war eigentlich. So ein bisschen in die Richtung, aber es war nicht so richtig das, was wir gesucht haben.
Ich habe mal reingeschaut, es war zu wenig Schwertkampf.
Ja, genau. Und,
genug Sex, aber zu wenig Schwertkampf.
Genau.
Eigentlich hatten wir sowas zum Thema Inneneinrichtung und so gesucht und sind damals nicht so richtig fündig geworden, haben irgendwie noch Tiny House Nation und so ein Kram geguckt, aber und jetzt kam diese Serie um die Ecke und das ist genau das, was wir damals eigentlich gesucht haben, nur eben als so ein Competition-Format. Nämlich, es gibt eine Anzahl Kandidaten, die gerne Innenarchitekt werden würden. Und manche von denen sind irgendwie beruflich auf so einer ähnlichen Schiene unterwegs und manche sind Quereinsteiger. Irgendwie eine ist früher bei der Armee gewesen und die andere ist, keine Ahnung, Antiquitätenhändlerin und der nächste hat wirklich irgendwie ein Designstudium, aber kommt mehr so aus der Architekturrichtung, aber halt außen und will jetzt nach innen und keine Ahnung was. Und dann müssen die, kriegen die immer so Aufgaben irgendwie, was weiß ich, renovieren sie diesen Friseursalon oder so. Und dann werden ihnen so Teams eingeteilt, dann manchmal müssen sie irgendwas alleine machen und es hat halt von Woche zu Woche, also von Folge zu Folge hat es so unterschiedliche Aufgaben und die kriegen halt immer irgendwelche so ganz kurze Pitches, was die Anforderung ist, was sie da machen sollen und dann müssen sie halt ein Konzept erarbeiten und müssen das dann auch mit so einer Truppe von Handwerkern halt umsetzen in natürlich total arbiträr engen und wahnsinnigen Zeitconstraints. So dass es dann am Ende schön noch hektisch wird und irgendwie vielleicht was nicht fertig wird und dann muss man irgendwas rausstreichen und am Ende muss man sich dann da von der Aushilfs-Heidi aufs Butterbrot schmieren lassen, dass da aber an der Ecke da die Farbe nicht an der Wand war. Und das ist diese ganzen Versatzstücke von dieser Art von Show außenrum, die nerven wie die Hölle. Aber was man dabei ganz viel sieht, ist halt in relativ kurzer Folge sehr viele Leute, die tatsächlich schon ein ganz gutes Verständnis, aber über die Staffel dann auch dazulernen, von Innenarchitektur haben und die halt aus, die sich halt Ideen einfallen lassen und manchmal Dinge, wo du halt so vorm Fernseher sitzt und denkst, das ist super unpraktisch, mach das nicht, das haut ihr dir hinterher um die Ohren und manchmal halt auch Sachen, wo du denkst, boah, wie clever, oh, da wäre ich nie drauf gekommen, ist das gut, warum mache ich das nicht in meiner eigenen Wohnung so? Und so dazwischen alle Schattierungen, die man sich da noch vorstellen kann und wir hatten da viel Spaß dran. Also das ist nicht so, es hat nicht so dieses Folterquälerische, was Heidi tatsächlich bei Next Topmodel hat.
Wenn ich mal kurz dazwischen kretschen darf, ja. Du sagst immer Pseudo-Heidi oder wie auch immer. Da ist mir gerade in den Sinn gekommen, es gab eine Serie, die ich sogar ganz gut fand, die tatsächlich mit Heidi war. Das nannte sich Project Runway. Und da ging es um Design und Schneidern. Und Heidi Klum war, glaube ich, Jurorin, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war auch ziemlich gut, weil eben, ja, natürlich auch dieses, wie du beschrieben hast, so mit Druck und wie der Teufel irgendwie schnell noch irgendwas zusammenpratzeln müssen und dann irgendwas Wichtiges vergessen oder so. Aber da hat man einen ganz guten Einblick so in dieses Design und Schneidern bekommen. Es gibt auch einen deutschen Ableger davon, der ein bisschen anders, ich komme gerade nicht drauf, der hat dieses blöde Wortspiel. Ich weiß nicht, der hat so ein zotiges 90er-Jahre-Wortspiel im Titel, ich weiß es nicht mehr genau. Das war ganz gut.
Ah, das gibt's aber nur im Live-Fernsehen sozusagen.
Ja, das gab's im Live-Fernsehen, ja.
Okay.
Ja.
Naja, nee, also wie gesagt, also Raumkünstler hat verzichtet auf diesen ganzen, der kann nicht mit der und die bitcht immer die an und so, sondern.
Oh ja, das ist schrecklich, furchtbar.
Es war wirklich auf das reduziert, okay, ihr kriegt eine Aufgabe und dann.
Genau, können.
Können und Ideen und Umsetzung und dann natürlich irgendwie so ein bisschen, ja, manchmal ist eine der Aufgaben irgendwie, ihr müsst im Team zusammen funktionieren. Das kann dann halt der eine ein bisschen besser als der andere oder der eine setzt sich durch und der andere hält entweder dagegen oder gibt klein bei und dann kriegt er das wieder aufs Butterbrot geschmiert. Am Ende hat es dann immer so in diesem Bewertungsphase so ein bisschen was, wo man sich denkt, ach, das nervt und spult dann vielleicht auch mal kurz vor und guckt nur, wer weitergekommen ist oder besser gesagt, wer rausgeflogen ist. Am Ende haben nicht die Leute gewonnen, die wir gewinnen sehen wollten, aber darum ist es oft so, dass das nicht so ausgeht, wie man das selber sieht. Aber wir haben sehr viele coole Inneneinrichtungsideen gesehen und haben halt auch immer versucht zu bewerten, wie werden die Juroren das wohl finden. Wie würde ich das finden, wenn das mein Restaurant wäre, mein Friseursalon, mein irgendwas? Sieht das so aus, als hat der Designer da mitgedacht oder hat er nur irgendwas umgesetzt, was schick aussieht und wo ich am Ende, wenn ich das in der Praxis benutzen muss, wahnsinnig werde und die Wände raufgehe. Hotelzimmer und so. Ich meine, klar, jeder war schon mal in einem Hotelzimmer und kann sich ungefähr vorstellen, wenn man so gewisse Dinge sieht, wo man denkt, ah, das sieht toll aus, aber so möchte ich da drin wohnen, möchte ich, dass das mein Hotelzimmer für mehr als eine Nacht ist. Und dann sieht man vielleicht schon so gewisse Dinge, wo man denkt, das sind Hotelzimmer nicht und aus gutem Grund. Und andere Dinge, wo man dann denkt, oh, das ist schön, das ist cool, das kann man so machen. Ja, fanden wir ganz witzig.
Das muss ich mal der Theresa empfehlen. Ich glaube, das ist was für sie.
Raumkünstler. Auf Netflix, hast du gesagt?
Auf Netflix, genau.
Okay.
Die Theresa hat früher immer so, auch so dieses, gibt es auch so amerikanische, die dann so eine asiatische Frau und ihr Mann, ist Amerikaner, irgendwo in Texas, glaube ich, die auch immer irgendwelche Häuser anderen Leuten umbauen und so. Das habe ich Theresa früher mal geschaut, ich weiß nicht, wie es heißt.
Oder habe ich gerade eine passende Folge South Park zugesehen, zu genau dieser Art von Show.
Ja?
Da gibt es eine fantastische Folge South Park, wo eine der South Park-Figuren so eine Sendung macht. White People Renovating Houses. Er kloppt einfach immer nur in jeder einzelnen Folge immer die Wand zwischen
die Wand der Küche
und dem Wohnzimmer raus.
Und so ist das auch in Wirklichkeit. Ja. Es ist wirklich so. Jede Folge sagt die Theresa zu mir.
Open Living Plan hier. Wand raus.
Ja, genau. Folge zu Ende. Die Theresa jedes Mal zu mir. So, die Amerikaner aus, dass die ihre Häuser bauen.
Ja, das ist ja sowieso. Ich gucke ja einiges so an so Möbelbausachen und da ist der eine, der auch mal dann irgendwie ein Bad oder so renovieren muss. Ja, und dann reißen die halt einfach mal die Gipskartonwände von den Brettern und machen das neu so. Ja, ich habe Schüleraustausch gemacht, 1990, paar 90 irgendwann. Und da haben die immer gesagt, weißt du, in Amerika, da ist es so, wenn du mit deinem, in Deutschland ist es so, wenn du mit deinem Auto ins Haus fährst, dann ist das Auto kaputt. Und wenn du es in Amerika machst, dann ist das Haus kaputt.
Ja, genau.
Ja, so stabil sind die Häuser gebaut.
Ja, und sie machen immer so Fake Klinker ins Haus, dass es immer wie Backsteinwand aussieht.
Das aber haben wir auch.
Ist nur so eine Art Tapete. Ja, genau. Ja, so.
Da war ich ja, auch nee. Nicht so glücklich, als ich das erste Mal hingekommen bin. Aber mittlerweile geht's.
Muss ich mal empfehlen. Theresa schaut im Moment so wieder was ich unter dem unter der Überschrift Telenovela abspeichern würde. Aber diesmal aus Frankreich, nennt sich, glaube ich, Bazar des Schicksals oder irgend so. Ziemlich schlimm. Ziemlich schlimm.
Der Titel sagt schon alles eigentlich.
Ich weiß auch nicht, ob er genauso ist, aber so ungefähr.
Ja, wenn er nicht so ist, sollte man dringend eine Telenovela drehen, die so heißt.
Nee, ich glaube, er ist tatsächlich so und es ist ganz schlimm. Also es ist mit so ein Verwirrspiel und furchtbar. Ganz schrecklich. Naja, meiner Frau gefällt's.
Das ist doch das Wichtigste.
Nun denn.
Jetzt haben wir unsere Filmthemen abgearbeitet. Christoph, ich muss dir jetzt noch erzählen, weil wir irgendwie noch gar nicht gesprochen haben, dass ich jetzt seit neuestem auch Ukulelenunterricht nehme. Wir haben ja dieses Ukulelen-Hobby beide parallel etwas. Mhm. Und ich habe mir, das habe ich glaube ich auch hier schon on air erzählt, eine elektrische Ukulele gekauft.
Mhm.
Und da hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, zu spielen. Ich kenne mich nicht so aus, wie man mit einem Plektrum spielt und so Sachen habe ich mir dann mal, habe ich gedacht, so ach, da muss man irgendjemand finden, der dir das mal so erklärt, wie man das also hält, wie man irgendwie vernünftig übt, dass man da irgendwie coole Sachen rauskriegt, dass man irgendwie, ich hatte es jetzt ein paar Mal so, dass jemand zu Besuch war, ey, ja, cool, spiel mal was auf der Ukulele, so. Ich kann so ein paar Akkorde auf den akustischen, klingt das auch cool, auf der E musst du irgendwie gefühlt andere Sachen spielen, damit das cool klingt.
Ja, so und, Gitarrengewichse.
Ja, genau sowas, ja, so. zum Beispiel das Gloria.
genau.
Und dann habe ich den Tenthops Pro, hast du den auch schon mal geschaut? Tyler Ostenfeld heißt der, glaube ich. Der macht jedenfalls neben Ukulelen-Videos auch Gitarren-Videos.
Mhm.
Und ganz oft sieht man bei dem im Hintergrund neben der Ukulele und Gitarren auch eine E-Gitarre an der Wand hängen. Und da dachte ich mir, ah, das ist jemand, der kennt sich mit Ukulelen aus, aber der kann auch elektrisch. Fragst du den noch mal einfach, ob der dir da irgendwie was erklären kann. Dann habe ich ihm ein bisschen geschrieben und haben wir ein bisschen hinterhergeschrieben, so ja, ich würde gerne einfach irgendwie mal lernen, wie man mit dem Pick, also Plektrum richtig umgeht und irgendwie so ein bisschen ein paar Sachen, dass man so ein paar coole Sachen spielen kann, dass man ein bisschen bluesige Sachen spielen kann auf der EUG. Ja, und da hatte ich jetzt 2 Stunden, also es ist immer eine halbe Stunde, man verbindet sich über Skype und ja, also selten ist es eine halbe Stunde, sondern man trifft sich irgendwie 2 Minuten vorher und dann quatscht man hinterher noch so ein bisschen so und tauscht sich so aus und ja, es macht echt Spaß. Also ich habe jetzt erstmal 4 Stunden gebucht Und da muss ich auch mal gucken, ob ich das weitermache, aber ich habe so das Gefühl, jetzt irgendwie so eine Richtung zu haben. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, so man übt dann da ein Lied und dann kann man das so einigermaßen so leidlich und dann entdeckt man ein neues Lied und mir geht es meistens wie früher noch so. Und aber dass man mal so Konzepte übt oder so, das fehlt mir halt total. Und das kriege ich halt da jetzt so ein bisschen, dass man zumindest mal so ein paar coole Licks spielen kann oder so. Bringt er mir jetzt gerade so ein bisschen bei.
Ja, du machst das ja wesentlich konsequenter und ehrgeiziger als ich. Und auch erfolgreicher. ja, ist so. Du hast da eine viel steilere Lernkurve als ich. Ich weiß nicht, ja, ich habe vielleicht auch noch nicht so den richtigen Ding gefunden. Ich habe ein Projekt, um mir selbst noch basale Ukulele beizubringen. Ich habe eine Schülerin angenommen.
Ah.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier.
Ein hast kleines Mädchen. Ich war jetzt falsch überrascht.
Ein kleines Mädchen aus dem Freundeskreis, eine Erstklässerin, deren Mutter mich gefragt hat, so hier, bei Lidl gibt es doch jetzt diese Gitarren, soll ich ihr eine Gitarre kaufen? Meinst du, die sind was? Und ich so, warum willst du ihr denn eine Gitarre kaufen? Das war eine Normalgrößengitarre, gell? Für eine Erstklässlerin.
Für Erstklässlerin.
Genau. und dann bin ich halt mit ihr ins Gespräch gekommen, so, ja, was will die denn? Und ja, so wie du, so. Und dann habe ich gesagt, das sind aber keine Gitarren, was ich habe. Das ist eine Kollegin, ja, ach, da unterscheidet sie doch gar nicht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn du sicherstellen kannst, dass sie wirklich nicht da unterscheidet, dann kaufen wir eine Ukulele und so, ich habe ja Gitarrenunterricht gehabt als Jugendlicher und so, wie man das Ding hält und wie man es anschlägt und sowas, das ist ja was ich schon kann, ne?
Vielleicht hätte ich auch zu dir kommen sollen.
Nee, so ein Blacktron kann ich gar nicht. Ich habe ja klassische Gitarre gespielt, das ist ja das Gemeine.
Ach so.
Und da habe ich ihm vorgeschlagen, ja, dann soll es doch erstmal zu mir kommen und ich zeige ihr ein paar Sachen. Und dann gucken wir überhaupt, ob es ihr Spaß macht, gell, ob es da dabei bleibt und so. Mhm. Und hab da im Hinterkopf gedacht, dann gehen wir so ein Anfängerbuch durch und dann lerne ich auch selber so ein bisschen so ganz basal, gell?
Voll gut.
Ja, weiß ich nicht, mal gucken.
Mhm.
Und ja, so Spaß macht.
Gibt es ein Ukulelen-Anfängerbuch?
Ja, gibt's. Obwohl ich zum Teil finde, dass die zu schnell vorangehen, gerade für so kleine Kinder. Also so, ist halt jetzt eine Erstklässerin, ja. Also ich glaube, da muss man, also ich habe gemerkt, wir haben jetzt erst eine Stunde gehabt, morgen haben wir die nächste. Habe schon gemerkt, so okay, daher, das geht ganz lang, weißt du, geht halt darum, so mach mal deine Hand überhaupt locker. Ja? Das ist so, wir sprechen so nicht darüber, was wir spielen, sondern wir versuchen überhaupt die Hand so locker zu halten, dass wir überhaupt die Saiten anschlagen können. Mhm. Was du ja an was du nicht denkst vorher, aber das mit der Zeit merkst du halt so, ah okay, das ist jetzt Thema und mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin gespannt.
Schön, dass du da auch dann darüber reflektierst, was du vielleicht auch falsch machst in manchen Situationen.
Ja,
oder
genau.
So. Das ist cool, ja.
Ja, und halt so Sachen, ich meine, ich habe als Schüler Blockflöte machen müssen, dann irgendwann Klavier, dann klassische Gitarre. Und das alles hat nicht gereicht, dass ich Noten zuverlässig vom Blatt lesen kann und vom Blatt spielen kann. Also ich habe mich da irgendwie immer drum rumgemogelt. Und das will ich jetzt endlich mal richtig Noten lernen. Okay. Hast du ja wenn wir so Ukulele spielen, ja, spielen wir zum Teil mit Tabulatur, lernst halt auch keine Noten, gell?
Ja,
stimmt. Ist halt wieder gemogelt.
Man fudelt ein bisschen.
Ja, genau.
Ich
versuche jetzt von ganz unten mal rauszulernen. So. Jetzt lernen wir mal richtig Noten. Ja?
Aber es gibt eine Menge Rockmusiker, die Millionen von Dollar verdienen und
ja, auch klar.
Noten lesen können. Also das scheint
wir werden aber,
notwendig.
Wir werden keine Rockmusiker mehr.
Nee, ja, das habe ich auch nicht gesagt. Ich sag nur, du musst das nicht können, um mit Musik erfolgreich zu sein.
Nee, aber die haben dann andere Talente, die mir vollkommen abnehmen. Also zum Teil ist Musik machen für mich schon so ein bisschen Magie. Also ist natürlich keine Magie, aber wo ich merke so, okay, da musst du Fähigkeiten haben, die ich nie haben werde. Und ja, ist halt so.
Sein, ja.
Also so was Harmonien angeht und welchen Akkord man da jetzt spielt. Es gibt Leute, die hören, die wissen, welche Akkorde sie dazu spielen.
Das ist
also,
absurd.
Das ist mir vollkommen, ich weiß gar nicht, wie man das schaffen kann. Also
ja. Und das sind halt keine Leute, die so dieses perfekte Gehör, nee, das heißt irgendwie anders, aber
absolut, ja.
Absolutes Gehör haben, sondern das sind halt so normale Menschen, ja, das ist doch hier das ist ein Vierer-Akkord über die Eins und jetzt fünf und zack, zurück. Geil, ah, so toll. Was?
Obwohl das zum Teil wahrscheinlich auch, ja, das ist ganz sicher auch Übung, weil meine Oma, die konnte das in Ansätzen auch auf dem Klavier. Und die war keine tolle Pianistin, so, die hat halt irgendwie als, ja, Kind ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft, so höhere Töchter des an beginnenden 20. Jahrhunderts, hat die halt auch so einen klassischen Klavierunterricht gehabt. Und die konnte aber, wenn man ihr irgendwas gesungen hat oder vorgespielt hat, konnte die das eben so begleiten auf dem Klavier. Das fand ich auch total faszinierend. Und
cool.
Das geht mir auch völlig ab. Also
das finde ich halt schön, wenn ich das irgendwie auch auf der Ukulele könnte, wenn da irgendjemand sowas,
genau.
Weiß ich nicht, bei uns tauchen jetzt halt vermehrt Kinderlieder aus der Kita auf, die dann irgendwie gesungen, also wir sind jetzt gerade in der Eingewöhnung und Jenny war dabei und hat irgendwie, weiß ich nicht, irgend so ein Begrüßungslied mitgebracht. Und wenn man da jetzt einfach wüsste, so, ja, das ist ja vermutlich genau so das, und dann spielst du das halt mal so dazu und dann passt es schon irgendwie. Ja, nee, keine Ahnung, ich habe jetzt von unserem Menschen, der dieses Weihnachtsliederbuch gemacht hat, haben wir jetzt noch mit der Ukulele durch das Jahr gekauft und da haben wir jetzt der Kuckuck und der Esel gespielt.
Ich war mal auf einer Sauftour in
Jetzt bin ich gespannt, wo das hinführt.
auf den hier nach St. Pauli führt das in Hamburg. Da war ich von Borko eingeladen damals. Ich glaube von Borko, meine ich. Also auf jeden Fall von Steffen Hubert.
War das
ein
Likör, Likertisch? Ach nee, ja, doch.
Nee. Steffen, das war irgendwie, ja. Genau. Und das ist ein entfernter Bekannter von uns, so aus dieser Cocktail-Szene. Und der ist eben bei Borko und der hat uns damals eben eingeladen, wow, für so ein Event halt, ne? Also so ein so ein Promotion-Event von der Spirituosen-Industrie. Und da gehörte eben dann auch eine Sauftour dazu durch Hamburg. Und dann sind wir irgendwann in so einer Kiezkneipe gelandet, in St. Pauli. Und da stand halt so ein abgeranztes Klavier, mehr Deko, meint man, stand da halt in der Ecke. Und wir waren alle schon ordentlich angetütert und irgendwann setzt er sich halt an das Klavier und fängt halt an zu spielen. So erstmal so vor sich hingespielt. Und dann kam irgendein anderer Gast, ein weiblicher, und hat dann angefangen, so mit dem so zu jammen. Sie hat gesungen und hat dann halt auch Lieder gesungen, die er gar nicht kannte. Also zum Beispiel Umbrella von Rihanna. Und er kannte das sichtlich nicht, ja. Also es war ihm vollkommen, und sie hat halt so ein bisschen gesungen. Und er hat halt angefangen, erstmal so grob so ein bisschen mitzubegleiten und wurde dann halt immer besser, weil er, je mehr er von dem Lied gehört hatte, desto mehr konnte er es. Und das ging aber halt innerhalb von 2 Minuten oder so. Und es war so beeindruckend.
Und der war halt ordentlich dicht.
Der war total dicht und es war halt richtig Stimmung, ja. Also er hat diesen Laden richtig aufgemischt, diese beiden, ja. Sie hat gesungen und er hat halt auf dem Klavier richtig geil gespielt. Also war richtig cool. Da dachte ich so, boah. Ja,
man, inwiefern ist es verbrieft, dass du das nicht nur so wahrgenommen hast, weil du auch dicht warst wie Hacke?
Es fanden alle super. Ja.
Okay.
Nee, aber ja, mal sehen, ob wir da hinkommen. Ich zweifle daran. Aber egal, wir dilettieren eben so vor uns hin.
Und genau. Wir haben uns ja irgendwie zwischen den Jahren nochmal zum Weihnachtslieder-Jam getroffen. Das war auch saulustig.
Ja, es hat Spaß gemacht. Genau. Da hat die Theresa hat ihre Mandoline mitgenommen und wir haben Ukulelen gehabt. Das war sehr lustig. Theresa hat immer mit den Augen gemalt, weil sie halt viel zu gut ist.
Die ist halt einfach unfassbar viel besser. So, welches Lied spielt ihr?
Ihr seht schon, dass da eine Pause ist, oder? Das ist so lustig.
Wir spielen einfach voll durch. Heißt lieber alle Pausen. Und
Scheiß auf Pause.
Ach ja, jetzt macht Spaß. Jetzt kann ich die Noten, dann kann ich auch ein bisschen schneller spielen.
Und sie rollt, da gibt's auch so herrliche Fotos, die du gemacht hast, wo sie so mit den Augen rollt. So.
Ja, aber haben wir zu viert, zu viert haben wir auch einmal kurz gespielt.
Ja.
Und dann musste
meistens ein irgendwie Kind zu dritt in verschiedenen Rollen, ja, genau.
Ja.
Ziemlich gut.
Schon lustig.
Aber so macht's Spaß. So hätte schon der Flötenunterricht in der, ja, da geht es halt schwer, aber so, finde ich, muss Instrumentalunterricht auch bei Kindern sein, dass es einfach Spaß macht und dass man halt nicht irgendwie zu irgendwas gequält wird. Ja. Und ich finde, man kann auch lernen darüber, dass man irgendwas macht, was einem Spaß macht. Ja. Das ist ja, und beim Sprachenlernen ist genau das Gleiche. Das ist, aber da machen wir jetzt, das Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen. Aber ich finde, Lernen wird grundsätzlich, gerade bei Kindern und bei Jugendlichen, falsch angegangen. Aber, naja.
Ja, gut, das würde jetzt zu weit führen, da die Wahrheit finden zu wollen.
Wenn jemand Flötenunterricht sagt, dann muss ich wieder an dieses Video denken, was ich euch neulich rumgeschickt habe, oder diese Tonaufnahme.
Ja, so gut, so gut.
Einfach mal bei YouTube
Ave Maria auf der Flöte.
Bad Recorder eingeben.
So fantastisch.
Ich glaube, ich habe das dieses Jahr von 4 oder 5 verschiedenen Leuten gekriegt.
Es ist aber auch so gut. Und ich höre mir es immer wieder an. Und dann noch mit der Tröte dann noch, die zweite Strophe, gell?
Oh, so einfach schöne Lieder mit also schlecht gespielte Blockflöte ist so ein ganzes YouTube-Subgenre. Und so lustig. Ich weiß nicht, was das bei mir für Knöpfe drückt, aber das geht offensichtlich Christoph genauso.
Ja, ja, total gut.
Das ist so lustig.
Laut lachend höre ich mir das an. Herrlich.
Ja, sehr gut. Ach ja. Ja, jedenfalls kann ich empfehlen, so online.
Das ist so wie dieser Ziegenhumor.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Ach so, okay, online
Unterricht.
Dings.
Ja.
Unterricht.
Also, hat in meinem Fall jetzt gut funktioniert.
Kannst du sagen, was sowas kostet?
$25 die Stunde.
Boah, das geht ja echt.
Für eine halbe Stunde, ja.
Ja, ist gut.
Also, da sind sicherlich andere anders unterwegs und ich weiß jetzt auch nicht, ob der irgendwie, ich glaube, der hat auch gar keine musikalische, also jedenfalls universitär, keine musikalische Ausbildung genossen. Wenn du da sicherlich jemanden hast, der dann da noch.
Der wird jetzt wahrscheinlich bald teurer, weil er überrannt wird von deutschen Ukulelen-Nerds, die unseren Podcast hören.
Sicherlich. Ich habe ja schon Gerüchte gehört, dass der eine oder andere unserer Hörer durchaus anfängt, unsere komischen Hobbys zu teilen und dann im Cocktailforum auftauchen. Ja.
Soll's ja, geben. Ukulelenforum kann ich euch noch keins empfehlen. Nee. Da wird man dann eben erstmal beschimpft.
Ja, die Facebook-Seite geht ja eigentlich.
Ich wollte es auch sagen, es ist noch das Bessere.
Ja.
Das echte Forum ist schlimmer.
Ja. Ach, ja, und diese Jukolandia-Seite von, oh, ich weiß nicht,
Plätze. Diese amerikanische, ja.
Ja, das geht auch ganz gut.
Ja, das geht gut. Obwohl die zum Teil so gut sind, dass ich da halt, also da habe ich halt Hemmung, irgendwas anderes als zu lesen.
Ja, da sind echt ganz schön viel, ganz schön gute Leute dabei.
Und halt richtig nah auch an den richtigen Stars und so. Also,
Ja, aber wenn du, keine Ahnung, eventuell 3 Dörfer weiter wohnst von denen, da kann man ja auch mal irgendwie in Austausch geraten und dann sieht man die mal.
Logisch. Naja.
Jetzt ist gerade NAMM, das ist irgend so eine große Musikmesse in Los Angeles, da hängen die jetzt alle ab.
Genau.
Wenn du jetzt irgendwie die Instagram-Accounts von denen anguckst, die sind alle miteinander drauf.
Ja, genau. Und dauernd irgendwelche Fans mit signierten Ukulelen von irgendwelchen Stars und so, gell?
Ja. Von wem würdest du dir deine Ukulelen signieren lassen? Wenn jetzt Lars Ulrich kommt und deine Ukulele signieren da möchte?
Ach so. Ja, klar. Also am liebsten von dem Ukulelen-Gott überhaupt, den ich schon am längsten höre, Brian May.
Oh ja, das wäre cool. Da bräuchtest du halt so eine
Brian May-Ukulele.
Genau, so eine Miniatur-Red One.
Gibt's ja.
Gibt's echt?
Ja, klar. Von ihm, also lizenziert. Und zwar eine akustische. Das muss ich sagen, schreckt mich ein bisschen ab. Ich fände es geiler, wenn es eine richtig geile, so wie deine elektrische halt in Red One.
Boah.
Fände ich geil. Aber nee, ist eine akustische. So eine Flat. Nee, aber es gibt schon auch Ukulelen-Stars, die ich, also Bernadette finde ich super und Taimane finde ich auch super, obwohl sie fürchterlich affektiert ist, aber ich finde sie super. Gibt schon noch ein paar. Dann hier diese beiden Hawaiianerinnen, deren Namen Hokkaido und Akiza, irgendwie anders, die sich jetzt getrennt haben, finde ich auch super, ja.
Okay. Ich finde ja auch Aldrin Guerrero ganz cool. Der macht
Ukulele
Underground. Diesen Podcast, den ich dir mal geschickt habe.
Ach, der, ja. Nee, habe ich mir nicht vor Augen. Ja, also habe ich nur gehört. Ja, stimmt, spielt sehr gut. Das war.
Ja, gibt das. Das finde ich halt immer so krass, wenn man die sieht in ihren Tutorial-Videos, dann spielen sie irgendwelche Sachen und dann sieht man die mal auf irgendeiner Konzertaufnahme, die dann irgendwie bei YouTube reingestreut wird. Und dann so siehst du halt so, auf welchem Niveau die eigentlich unterwegs sind, wenn sie
Musik genau
machen. So. Boah. Das ist echt krass. Aber ist ja irgendwie auch logisch. Wenn du Geld damit verdienst, solltest du schon einigermaßen gut sein.
Ja, das wäre nicht schlecht.
Ja, apropos gut sein. Du hast mir am Wochenende erzählt, dass du irgendwie ein Mäuseproblem hast.
Das soll gut sein?
Ich weiß noch nicht.
Ja, naja, Problem nicht. Ich würde eher sagen Mäuse-Action.
Was passiert? Ich kann ja auch nachher nochmal die WhatsApp-Nachricht vorlesen.
Der Lutz ist heute Geburtstag, Anfang des Jahres. Und am Vortag, also am 1. Wollte er mit der Theresa backen. Und plötzlich sagte er so, als er gerade das Backblech aus der Schublade holen wollte, Mama, da ist eine Maus in der Schublade.
Oh.
Wie, da ist eine Maus? Ja, da guckt eine Maus raus.
Oben in der Küche.
In der Küche, ja genau, aus der Backblechschublade. So, und da hat mich die Theresa angerufen. Ich war gerade in der Nachbarschaft und habe eine Schnitzeljagd vorbereitet für den nächsten Tag, wo ein Kindergeburtstag stattfinden sollte. Und
Kindergeburtstag auch ist auch was ganz Feines, oder?
Ist super.
Man liegt um 8.30 Uhr erschossen auf der Couch.
Nee, war ganz gut. Wir haben nämlich morgens um 10 Uhr angefangen.
Oh.
Ich komme jetzt erstmal zum Kindergeburtstag. Um 10 Uhr kam auch der Spülmaschinentechniker, der, glaube ich, auch gedacht hat, er ist im falschen Film. der dann auch festgestellt hat, dass unsere Spülmaschine im Arsch ist. Also wir haben jetzt auch eine neue Spülmaschine. Und hat um 10 Uhr begonnen und war um 13:30 wieder fertig, was ich echt ganz angenehm fand. Und für abends hatte sich der Lucius gewünscht, dass wir mit Bob und Familie zum Sushi Circle gehen, was wir dann auch gemacht haben und was sehr cool war und sehr entspannt fand ich und ja, also besser als und eine gute Erholung zum Junggesellenabschied, hier Kindergeburtstag.
Kindergeburtstag, ähnliches Niveau, nicht wie Alkohol.
Ja, genau. Das dahin, okay, also die Maus. Am Vortag die Maus. Theresa hat mich also angerufen, ja, du musst hierher kommen, hier ist eine Maus in der Küche. Okay, ich bin angerannt gekommen. Ja, also sie ist in der Schublade. Okay, habe ich die Schublade aufgemacht, guck mir die Maus entgegen. Und verschwindet sofort nach hinten und springt in die darunterliegende Schublade, die eine tiefe Schublade ist, wo auch so Backzeug drin ist. Okay.
Ihr habt auch Schubladen voll mit nur Backzeug, oder? Abkühlbleche, ja, und Förmchen und
ja, genau.
Ausroll, alles.
Genau. So, jetzt haben wir gesagt, okay, Theresa macht die Tür auf von der Terrasse und ich nehme die Schublade. Durch diese Geschichte mit der Spülmaschine wusste ich, wie man die Schubladen aushängt. Also braucht da nicht groß rumprobieren. Und habe die also ausgehängt und habe die Maus mit Schublade rausgetragen auf die Terrasse. Oder beziehungsweise die Schublade mit Maus. So. Und dann haben wir gesehen, dass hinten, also normalerweise sind unsere Schubladenschränke nach hinten dicht. Nur dieser eine hat nach hinten so ein Loch, weil da irgendwie so ein Stecker ist und der hatte zu wenig Platz und da haben sie einen Teil ausgesägt aus der Rückwand. Und dadurch konnte diese Maus überhaupt in diese Schublade. Aber die konnte halt nur in diese Schublade, nicht in die anderen. So. Dann habe ich das Loch zugeklebt. Und
das erinnert mich an meine alte Wohnung Marxheim. Da gab es auch so ein paar Löcher, wo die Mäuse immer. Das ist mir abends passiert, da lag ich abends im Bett, schau Fernsehen und dann läuft plötzlich eine Maus auf mein Bett drauf und guckt mich an, aus 30 Zentimeter Entfernung so. Was willst du denn hier?
Das ist aber unschön.
Ja, das war so unschön.
Hallo.
Genau.
Blöd.
Habt ihr mal Mausefallen aufgestellt oder was?
Ja, ich habe dann Mausefallen, dann bin ich immer im Winter rausgelaufen und habe sie rausgebracht.
Ach, lebend oder was?
Ja, das halte ich nicht aus.
Okay. Sollst vielleicht ein bisschen The Witcher schauen, ne? Wenn er solche Probleme genommen.
Der beißt dir wahrscheinlich den Kopf ab, oder?
Trinkt sie aus. So, ja.
So, und dann haben wir Kindergeburtstag und Sushi essen und dann war 3 Tage später noch der Geburtstag für die Großeltern am Wochenende. Und dann sitzen wir so Samstagabend beim Netflix schauen. Theresa war schon eingeschlafen, 12 Uhr und plötzlich ein Mordsgeraschel in der Küche. Und ich habe Theresa geweckt und gesagt, Theresa, wir haben noch eine Maus.
Oh nee.
Was wir dann später überlegt haben, nee, es war wahrscheinlich dieselbe Maus, die war einfach nicht in die Schublade drunter gesprungen, sondern hinten aus dem Loch raus und wieder hinter die Schränke.
Ach so.
Ja.
Ach so, du hast die gar nicht gesehen in der unteren Schublade.
Nee, habe ich nicht. Ich habe es einfach angenommen, dass der ist. Und wie ich dann später überlegt habe, wie das bei meinen Mäusen war, ich hatte ja mal Mäuse als Haustiere, das ist plausibel, dass die nicht in die Schublade springt, sondern dass die dahin springt, wo sie weiß, dass es sicher ist. Und also zu diesem Loch hinten raus. Also es war überhaupt nicht plausibel, dass die in diese Schublade drunter springt. Naja, auf jeden Fall hat sie diesmal im Papiermüll rumgegraben, was halt sehr laut war. Und als ich da die Schublade aufgemacht habe, hat sie mich auch angeschaut und ist dann gleich wieder nach hinten weg. Mhm. Ja, scheiße. Jetzt hatten wir also diese Maus und beim Einzug hatten wir Mausefallen im Keller stehen. Die habe ich aber irgendwann entsorgt, weil da war nie was drin und ich fand es irgendwie, ja, Quatsch, ja, also übervorsichtig und so. stellt sich raus, war gar nicht übervorsichtig. Naja, wir hatten also irgendwie mitten in der Nacht, nach 12 und hatten keine Mausefalle und haben dann erstmal angefangen, den Schrank, die Löcher, die am Schrank sind, so unter der Fußleiste und so, irgendwelche Lücken, wo ich weiß, dass eine Maus durchkommt und die kommen ja durch echt kleine Lücken, haben wir angefangen mit Panzertape abzukleben. Ja? Also, wo ich dann irgendwann zu Theresa auch gesagt habe, in Erinnerung an unsere Zeit in Fidschi Flitterwochen, irgendwie mit den Kakerlaken, das war irgendwie einfacher, weil das war irgendwie leichter abzukleben, weil da hatten wir auch das Problem, Kakerlaken im Bad, wo dann irgendwann aber auch die Tür zugemacht haben und einfach die Tür unten abgeklebt haben und gesagt, okay, ihr könnt das Bad haben. Das war halt diesmal keine Option mit der Maus.
Vor allen Dingen, da seid ihr nicht in 3 Wochen wieder weg oder in einer.
Ja, das war am letzten Tag, als wir den Kakerlaken das Bad geschenkt haben. Naja, und dann habe ich in unsere WhatsApp-Familiengruppe geschrieben, so, hier, Sulzbacher, ist von euch noch jemand wach? Wir brauchen Mausefallen. Und da war tatsächlich noch jemand wach. Und wo ich mir dann nachts eben noch 2 Mausefallen geholt habe. Das ist eben das Schöne, wenn man auf dem Land lebt und Familien um sich rum hat. Und ja, dann habe ich diese Mausefalle in den da unter die Spüle. Und nachts habe ich es dann auch schon klacken hören und morgens lag die Maus drin und ich habe Witcher gesehen. Ich habe keine Lebendfallen. Ja, und dann war die Maus da drin und ja, das Problem erstmal wieder gelöst. Wir haben die Mausefallen dann, weil wir davon ausgegangen waren, dass sie aus dem Keller kamen, erstmal im Keller aufgestellt. Haben aber bis heute da nichts gefangen. Ich habe dann aber zu Theresa gesagt, also Theresa, unten im Bad, und zwar, wir haben im Keller ein Bad, weil da sollte früher mal eine Sauna eingerichtet werden, die ist aber nie eingerichtet worden, das Bad ist also nie benutzt worden. Aber wir haben ein Bad. Und da habe ich zu Theresa gesagt, also Theresa, da unten im Bad, also da, wir gehen da vielleicht so einmal im halben Jahr rein, da weiß ich, dass da Mäusescheiße liegt. Oh. Vielleicht sollten wir da mal irgendwie, ja, mal gucken. Okay, Theresa ist dann ja so, wir müssen dem Problem an die Wurzel gehen.
Mit Stumpfwurststiel ausrotten.
So ungefähr, ja. Nächstes Wochenende ziehen wir uns Schutzanzüge an und dann werden wir mal die abgehängte Decke in diesem Bad runterreißen. Weil da hat man schon gesehen, dass da, also dass da obendrauf wahrscheinlich Mäusescheiße ist. Also wir haben das reingefotografiert und da konnten wir das schon sehen. Mhm. Okay, und dann haben wir also, ich glaube letztes Wochenende war das, ja, halt so im Ganzkörperanzug, gell? So mit Staubschutz und Brille und Ganzkörper und so, haben wir also angefangen, diese Decke runterzureißen. Und stellt sich raus, die Leute, die vorher in diesem Haus gewohnt haben, sprich meine Schwiegereltern, wussten offensichtlich, dass da Mäuse sind. Die hatten nämlich da schon so Barrieren mit so Montageschaum. Also sie haben praktisch die Mäuse da drin eingesperrt oder versucht, sie darin einzusperren und haben da so Barrieren aus Montageschaum reingeschäumt. Haben es aber offensichtlich nicht geschafft, die Mäuse daran zu hindern, dort zu sein, weil, wie gesagt, die finden auch ganz kleine Lücken. Mhm. Und ich habe keine einzige tote Maus gefunden, aber wirklich Unmengen, also sprich so ein so eine große Mülltüte zur Hälfte voll. Oh. Nicht mit Mäusescheiße, sondern mit Rattenscheiße.
Oh yeah.
Oh yeah, genau. Und es war halt wirklich so
unangenehm.
Genau, es war so traumatisierend, so dass ich nachts aufgeschreckt bin, dann so, weil ich davon geträumt habe, dass etwas auf mich runterfällt, weil dieses Bad ist halt echt klein, das ist halt ein Klo, eine Dusche und ein Waschbecken. Und ich stand halt in der Dusche und ziehe halt so vor mir das nächste Brett runter oder biegt es so runter und es rieselt halt im Schwall Rattenscheiße runter. Also es war echt unschön. Es war richtig unschön. Also es geht halt auch nur mit Mundschutz und sowas, gell? Also, boah, weil es ja Thema Hunter-Viren und sowas ist ja nicht ungefährlich, gell? Aber es war halt richtig derb ekelhaft und halt diese Menge, das hatte ich halt nie gedacht. Also wie viel Rattenscheiße das ist. Also ich meine, ist halt auch die Frage, in welcher Zeit das angehäuft wurde, weil wie gesagt, wir haben keine Maus, keine Ratte gefunden, auch keine Tote. Das kann sein, dass das Jahrzehnte alt ist, gell? Möglich. Ja. Aber trotzdem, das war sehr unangenehm. Ja, jetzt haben wir das alles raus und jetzt muss ich überlegen, wie wir diese Bretter, die ja auch noch voller Rattenscheiße sind, loswerden, weil das ist ja, das, keine Ahnung, vielleicht zerbrechen und den Restmüll oder ich weiß es nicht.
Verbrennen
willst du es auch nicht. Wenn da Viren drin sind, das will man auch nicht.
Wertstoffe abgeben?
Die nehmen das auch nicht, wenn es voll mit Rattenscheiße überdeckt
ist. Wertstoffe. Also,
genau, verkrustet, von einer Seite verkrustet mit Rattenscheiße. Also und zwar bedeckend verkrustet.
Müssen die das nicht nehmen?
Das glaube ich nicht.
Müssen die auf Atommüll alles nehmen?
Ja, aber das ist doch infektiös. Das ist ja fast wie Atommüll. Oder ist potenziell infektiös. Aber das, also da habe ich nicht so Ideen dazu, muss ich sagen. Obwohl ich da ja fast vom Fach bin, aber also damit.
Ja, du musst es doch wissen. Also wenn ich sowas hätte, ich würde dich anrufen.
Ja, aber nee, also sowas. Du hast recht. Ja,
also ich bin dabei,
da mal spielen lassen.
Bin dabei, Stefan, kill it with fire. Also das ist.
Ja, brennen, also.
Ja gut, aber wenn du es in die Mülltonne drückst, wird es wahrscheinlich auch verbrannt, gell?
Aha. Ja gut, die haben immerhin aber noch Filter in ihren Verbrennungsanlagen. Also insofern ist wahrscheinlich besser, wenn die es verbrennen.
Ja, aber irgendwie, was hat denn so ein normales Holzfeuer? 300-400 Grad wirst du auch schon haben.
Ja, stimmt.
Da sollte eigentlich nicht so viel organisches Material überleben.
Also ich würde es jedenfalls nicht im Kamin verbrennen, wo möglicherweise Dinge davon noch in der eigenen Wohnung bleiben. Also wenn, dann machst du den Stapel im Garten, zündest es an und gehst weg.
Vielleicht im Nachbargarten, das ist noch besser.
Der ist groß, ja. Die alte Frau, die da wohnt, hat aber bestimmt nichts dagegen.
Was so ein riesiges Feuer hier im Garten.
So ein riesiges Rattenfeuer.
Sie ist ein Rattenkostüm an und tanzt da drumrum wie so ein wild geworden.
Nee, aber da habe ich auch gedacht. Oh, die Trainer hat erst gesagt, nee, das ist bestimmt keine Rattenscheiße. Und ich so, ich zeig dir nachher mal bei Google, wie Rattenscheiße aussieht. Und sie hat dann hinterher gesagt, oh ja, stimmt.
Ja, du hast mir irgendwie am Samstag oder Sonntag, wann war das? Nur geschrieben, wir warten seit gestern knietief durch Rattenscheiße in unserem Kellerbad. Ist sehr ekelhaft. Ja. Dann habe ich vorgeschlagen, schönes Thema für einen Podcast vielleicht. Ah, ich bin noch nicht sicher.
Ich bin noch nicht
wissen, liebe Hörer, ist doch hier gelandet.
Wie viele Leute jetzt ausgemacht haben.
Ich habe auch kein Foto gemacht, weil ich vorher schon wusste, dass ich mein Handy dem nicht aussetzen will. Dass ich halt nicht weiß, weil Handy hat man halt immer dabei, gell, im Bett und als der Teufel wohnt, da will man halt nicht potenziell irgendwelche Hunter-Viren dran haben.
Ja, also. Das. Hunter-Virus nimmt man übrigens vermehrt über die Lunge auf, also speziell die Atemmaske ist das Entscheidende.
Ja, genau. Ja.
Anfassen
ja, gut, aber
ist in dem Sinne nicht so unbedingt das Problem. Aufwirbeln.
Ja, man will zum Beispiel so die, genau, und wenn das halt von der Decke runterrieselt, dann hast du es halt aufgewirbelt und dann hast du es halt potenziell auch in den Haaren und sowas, gell? Und
Ja,
wie kriegt man die wieder weg?
Was kriegt man weg?
Die Viren?
Aus der Luft oder was?
Ja, also wenn du jetzt die in deinen Haaren hast.
Ja, deswegen hat man einen Ganzkörperanzug, dass man sie nicht in den Haaren hat.
Und ein Haarnetz und so, ja.
Ja, und waschen halt, gell? Ja. Und dann halt das ganze Bad haben wir dann mit Chlorbleiche und mit noch irgendwas Fiesem, ich glaube Zitronensäure oder irgendwie so. Da gibt es so Computer, also Google Tutorials, was man da machen soll. Ja, und das hat die Theresa. Da hat Theresa dann noch einen Tag drin verbracht in einem Bad, was dann eigentlich schon sauber war, aber was halt dann noch komplett penibel durchdesinfiziert hat.
Okay.
Sprengen. Ich glaube, es hilft nur Sprengen.
Alles wegsprengen. Genau. Also, wenn es Spinnen in der Menge gewesen wäre, hätte ich gesagt, komm, wir brennen die ganze Hütte ab. Das hat keinen Sinn. Da gibt es auch so ein herrliches Bild von irgendeinem Hurricane oder so. Und so Zerstörung, so einem zerstörten Haus irgendwo in Amerika, wo so an die Seite einer dran gesprayt hat, irgendwie I killed the spider oder so. Böser Scherz, aber auch gut irgendwie. Trifft's.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Das ist ja ein tolles Wochenende.
Ja, das hat man dann halt, wenn man so ein altes Haus hat, gell? Es hat seinen Charme, aber irgendwo ist dann Neubau auch gar nicht so schlecht.
Ja, erzähl mir das nicht.
Habt ihr abgehängte Decken im Keller?
Nee, wir haben nur in der Bar abgehängte Decken gehabt und die habe ich ja schon runtergerissen.
Ah, okay, das ist gut.
Da muss ich jetzt
am Wochenende
wieder dran.
Wir haben noch relativ viel abgehängte Decken im Keller, aber von denen hat mein Schwiegervater gesagt, dass er sie schon mal runtergenommen hat. Und wenn man da so drauf fotografiert, dann sieht man auch nichts. Also ich glaube, die sind tatsächlich, also jedenfalls rattenfrei. Aber mal gucken, was uns in diesem Keller noch begegnet, in den ich ja nicht Keller nenne, sondern liebevoll meinen Dungeon. Mal gucken.
Warum ist in dem Keller, wieso hängen wir im Keller die Decke ab?
Das ist mir auch nicht klar.
Wie viele Öffnungen hat dieser Keller nach außen? Weil ich meine, die Ratten, die müssen ja irgendwie da reingekommen sein.
Ja, ist der gleiche Grund, warum man es abhängt und warum die Öffnungen da sind. Nämlich, es gibt einfach Versorgungsleitungen und die sind halt zum Teil hässlich und deswegen hängt man sie zu mit einer abgehängten Decke. Und okay. Diese Versorgungsleitungen gehen halt irgendwo durch die Wand nach außen und da wurde halt wahrscheinlich nicht sauber genug ausgeschäumt.
Okay, aber das könnte man ja nachholen. Das ist
meine Vermutung. Ne? So. Da muss man halt erst mal dahin kommen, weil also wir haben jetzt das Abgehängte abgehängt, weggemacht.
Wie heißt das dann? Enthängt oder so?
Enthängt. Und jetzt sehen wir diese Leitungen und jetzt sind die aber ja zum Teil noch mit so Isolierung ummantelt, die zum Teil auch noch mit Rattenscheiße voll ist, also da haben wir noch was vor uns. Und weswegen man den Anschluss an die Wand gar nicht sieht. Ja, also das Rohr geht halt raus und da ist vielleicht, weiß ich nicht, ist vielleicht außenrum, ist da ein oder vielleicht auch 2 Zentimeter Luft, vielleicht auch nur 1 Zentimeter, das reicht ja für so eine Ratte in der Regel. Aber direkt anschließend ist halt irgendeine Isolierung und dadurch sehe ich halt die Lücke gar nicht. Das heißt, ich muss diese Isolierung erstmal von allen Rohren wegkriegen. Also da steht uns noch einiges bevor. Mal gucken.
Okay.
Großer Spaß, sehe ich schon.
Mhm.
Großer Spaß, ja. Mit kleinen Tieren.
Ey, ich bin nur froh, dass da keine Spinne runterkam, weil also dann wäre ich ausgerastet. Wenn dann, das ist auch das, was ich tatsächlich geträumt habe, dass da dass eine Spinne von dieser abgehängten Decke auf mich runterfällt. Also da bin ich ja viel empfindlicher.
Orville Staffel 1, Folge 6 oder so. Oder 8. Das ist ein ganzer Raum voller Taranteln. Das ist was für dich.
Oh Gott. Grauenhaft. Ja, nee, das ist nicht mein Tier. The Witcher geht übrigens so los. Gleich, ich glaube, erste Szene kämpft er gegen in einem Moor, in so einer Moorpfütze, wo er dann auch so drin untertaucht komplett, also man sieht ihn erst gar nicht, kämpft er gegen eine riesige Spinne. Die aber, also ist auch keine Spinne, sondern es hat auch irgendwie einen Monsterkopf und, aber im Endeffekt ist es eine große Spinne. Auch sehr ekelhaft.
Naja, das ist ja bei. Du
machst mir jetzt nicht sehr geschmackhaft.
Nee, das ist keine Serie für dich.
Gut. Dann, würde ich sagen, mit diesem Mäusethema verabschieden wir uns aus der Sendung, das jetzt doch irgendwie noch ein Rattenthema geworden ist.
Ja, aber die Ratten gehören ja auch zu den Langschwanzmäusen. Das ist ja nur eine große Maus im Endeffekt.
Ja, wir haben auch bei uns im Garten ein paar.
Deine Mutter führt doch auch so einen Rattenkrieg, oder?
Die führt einen Rattenkrieg, ja. Die hat jetzt ein paar so über die Jahre gefangen. bei denen wir auch auf dem Foto dann immer so, ist das noch eine Maus oder schon eine Ratte oder ist es irgendwie so an der Grenze so?
Oder schon ein Biber. Ja.
Ja, nee. Ein kleiner Biber.
Ja, in Frankfurt ist es ja hier diese Wasserratten oder diese Nutrias-Ratten. Das ist ja echt heftig, wie groß die sind.
Die sind echt anstrengend, weil die sind so, die haben ja keine Angst vor Menschen. Ja, genau. Ja. Ich bin mal in Bad Vilbel an der Nidderfall spazieren gegangen und dann wollte ich mir einen so ein Viech da so ein bisschen aus der Nähe angucken und gehe da so drauf zu. Und in dem Augenblick drehen sich einfach 5 von diesen Viechern um und kommen aus 5 verschiedenen Richtungen auf mich zugelaufen. Und ich wusste nicht mehr.
Oh,
die sind groß, die kommen alle auf mich zu, Hilfe, was mache ich?
Ihr solltet von mir Angst haben und nicht umgekehrt.
Ja, genau. Ja, ich meine, will ja nicht von so einem Biest gebissen werden, das hat wahrscheinlich 1 Million komische Krankheiten oder so. Und, ja, genau. Und spitze Zähne hat's auch, also, ja, und da kommen 5 Stück davon auf dich zu, dann machst du schon erstmal kurz, flott, dass du da rauskommst aus der Situation.
Ja, da wo ich mal gewohnt hatte, im Nidderpark, haben die sich auch sehr stark verbreitet.
Die sind eine Infestation, wie sagt man auf Deutsch, eine Landplage.
Ja.
Hier in Frankfurt, ja, ist tatsächlich so. Naja, aber solche haben wir noch nicht geschossen bei uns im Garten. Vielleicht kommt das noch, man weiß es nicht. Mal gucken, was der Christoph bis zur nächsten Woche in seinem Keller noch fängt. Und dann berichten wir darüber in dieser Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.